Hallo Stella.
Hallo Christian.
Wie geht's dir?
Ja, ein bisschen platti, aber sonst ganz gut.
Ein bisschen platti. Was von was platti?
Leben.
Oh ja.
Ich hatte jetzt so 2 Wochen Urlaub, Festivalurlaub und jetzt ging heute die Arbeit wieder los und muss jetzt erstmal mich wieder
direkt wieder
in Ordnung
Urlaub
bringen. Genau. Aber doch. Also einfach ein bisschen wieder in so eine Tagesroutine reinkommen und genau.
Ich habe es tatsächlich sehr genossen, einfach mal stinklangweilig im Büro zu sitzen.
Ja, das kann auch manchmal schön sein. Das kann gut sein. Aber wenn man halt so 50.000 E-Mails hat, dann und so denkt, ich muss sie jetzt alle ordnen. Ja, aber das passt ja auch so ein bisschen zum Thema.
Löschen,
hier heute.
E-Mails löschen, immer löschen.
Ein weiser Mensch sagte mir das auch, wenn die Leute nochmal was wollen, dann rufen sie nochmal an.
Genau.
Oder sie schreiben die Mail nochmal.
Genau.
Weiß ich nicht, das ist nicht so mein Style.
Das trainiert ja noch halt an.
Also ich glaube auch. Jetzt haben wir schon über Ordnung gesprochen und das ist auch ein bisschen so ein Teil wahrscheinlich unseres Gesprächs heute. Wir haben eine Gästin hier sitzen und ich habe einen Tagesspruch dazu und er lautet: Gegenüber der Fähigkeit, die Arbeit eines einzigen Tages sinnvoll zu ordnen, ist alles andere im Leben ein Kinderspiel. Und der kommt von Goethe.
Ah.
Mhm. Kennst du?
Ja, kenne ich. Es klingt zu lebensnah für Goethe, aber
ja, ist schön.
Ja, schön. Und damit willkommen bei Steilzeit. Nochmal schnell ein ordentlicher Schluck genommen.
Ja.
Und das ist der Moment, wo ich mich wieder zurücklehne, weil das so peinlich war.
Aber nein, das ist alles gut. Herzlich willkommen, Geli.
Hallo.
Wie schön, dass du da bist.
Wie schön, dass ich hier sein darf. Hallo Stella. Hallo
ja.
Christian.
Ich steige gleich mal ein. Heute darfst du, glaube ich, mal den Großteil deiner eigenen Vorstellung übernehmen. Normalerweise stelle ich so ein bisschen auch die Leute vor, aber ich glaube, du kannst es am besten. Und wenn ich andere Sachen gelesen habe, dann hake ich ein und frage nach, was stimmt. Wer bist du? Warum sitzt du hier heute?
Oh, das ist ja auch delegiert.
Ja, ein bisschen Aufgabenverteilung geht manchmal an.
Also ich bin die Geli Ward und ich bin seit 15 Jahren hier. Mein Kind ist knapp 15 Jahre alt, also ich bin hochschwanger hier nach Rüsselsheim gezogen. Und mein Mann, der ist ein echter Rüsselsheimer und als wir uns kennengelernt haben vor 20 Jahren, da gab es jobmäßig eigentlich nur eine Alternative, nachdem wir meine Fernbeziehung wir probiert haben in Stuttgart, in meiner Heimat, dass wir hierher ziehen. Und seine Eltern waren auch hier, die leben jetzt leider nicht mehr. Ja, und seitdem bin ich hier in Rüsselsheim eingezogen und da habe ich mir viele Freunde aufgebaut und ein großes Netzwerk und mir geht's total gut hier mit den Menschen.
Das ist schon mal gut, hier das direkt am Anfang klarzustellen. Das ist spannend und da kommen wir später auch nochmal, glaube ich, zurück, wie es einem in dieser Stadt hier gut gehen kann.
Aber wie schön ist es doch, dass wir gerade so eine Kontinuität in den letzten Folgen haben, dass es immer sehr schwülzig gesprochen, die Liebe, die Leute nach Rüsselsheim zieht. Das war bei Barry in der letzten Folge, bei Pari war das so.
Auch bei Jonathan auf
und
eine Art,
weil
seine Frau ja auch von hier kommt und bei dir auch. Wir haben lauter Zugezogene hier sitzen.
Reik schmeckte, heißt es im Schwäbischen.
Reik schmeckte, so wie, ich kann ganz schlecht Dialekte, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Bei dir hört man es noch so ein ganz kleines bisschen.
Ja, aber sonst verstehen mich die Menschen hier nicht. Ich muss ein bisschen Hochdeutsch reden.
Nach 15 Jahren, glaube ich, lernt man das wahrscheinlich und dann muss man das wahrscheinlich.
Ja, wir hatten es vorhin schon, weil zweitliebste Stadt, hast du eben schon gesagt, Stuttgart. Und ich habe eben in der Vorbereitung schon zu Stella gesagt, Stuttgart ist das Einzige, was ich über Stuttgart weiß, ist, je häufiger man den Namen sagt, desto mehr Buchstaben müssen immer wieder verschwinden. Mhm. Bis man dann irgendwann bei Stuttgart ist oder
bei Stuggi
oder Stuggi oder Stuttgart. Mhm.
Stuttgart.
Aber wo kommt das besser. R denn her?
Stuttgart, da ist gar kein R, nur hinten.
Also Stuttgart kenne ich eigentlich nur durch, wann war ich denn da echt zuletzt?
Die Wilhelma.
Also durch das Bauprojekt da.
Ach so, an der
Mauer. Da weiß ich ungefähr, wie es aussieht, da war ich schon öfter. Fand ich auch interessant, aber ich glaube, es ist nicht so beliebt.
Ich bin weggezogen und da gingen die großen Baustellen wirklich erst los. Und ich habe aber mit meiner Freundin in Stuttgart. Wir haben ganz viele Führungen gemacht zu Stuttgart 21, wo das alles noch im Plan war. Mhm. Und da haben wir Glühwein mitgenommen und sind im Winter durch die Stadt spaziert und haben uns alles angehört. Und da kommen Wohngebiete hin und wir fanden alles ganz toll. Und als dann der Park abgeholzt wurde, wo ich immer joggen war mit einem Freund und anderen, und dann saßen die Leute in den Bäumen und haben diese Bäume verteidigt. Und dann wurde es auch echt ernst. Und seitdem, seit 15 Jahren, kann man da eigentlich verkehrsmäßig gar nicht mehr durch. Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit, nach Stuttgart zu gehen und da noch irgendwo sich wohlzufühlen. Ich bin eigentlich zur rechten Zeit weg, obwohl es mir leid tut. Ich liebe meine Heimatstadt.
Das ist schön zu wissen. Und das, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Teil wahrscheinlich. Auch du, also bist du dort geboren?
Ja.
Okay. Wie oft bist du noch da?
Immer mal wieder. Meine Eltern wohnen in Schorndorf, in der Daimler Geburtsstadt.
Ah, also auch Autobezug.
Ja, Freunde hier, okay. Und so. Mhm. Naja, in Stuttgart sitzen eben zwei Automobilfirmen.
Hast du Parallelen, würdest du sagen, zwischen Stuttgart und Rüsselsheim? Außer, dass es beides Autostädte auf eine Art sind. Ich meine, zahlentechnisch ist es natürlich ein bisschen mehr Einwohner in Stuttgart, aber so vom, ich weiß nicht. Wenn du jetzt gerade sagst, bei Stuttgart 21 viel Baustellen und da hat sich viel geändert und es war die richtige Zeit wegzugehen und so. Siehst du Ähnliches hier zukommen auf diese Stadt oder steht der Vergleich gar nicht an für dich?
Also Stuttgart hat ungefähr 10-mal so viel Einwohner. Das googelst du jetzt bestimmt gerade,
Christian. Nee, ich suche nach da, 500,
Fragebogen. 570.000 Einwohner und ich kam hierher und dachte, ich kenne niemanden. Und dann kam als allererstes ein Nachbar, der kam aus 3 Straßen weiter, aus dem Ramsee, und klingelte und sagte, hallo, hier ist ein Gitter für die Treppe, das schenke ich dir, du bekommst jetzt ein Baby. Und ich, ja, echt jetzt? Und da war ich total überrascht. Und den Menschen kenne ich heute noch. Also das sind Nachbarn, die sind da und sind dann auch im näheren Freundeskreis aufgetaucht. Und das passiert einem halt in der Stuttgarter Stadt nicht. Aber das, was sich, glaube ich, ähnelt, ist, dass ich viele Menschen kenne, dort wie hier.
Das liegt natürlich an dir hauptsächlich. Und du sitzt ja auch nicht hier, weil du aus Stuttgart kommst. Das ist auch spannend. Aber wir haben dich vor allem eingeladen, weil man dir, glaube ich, früher oder später irgendwie über den Weg läuft. Weil du gerade so jemand bist, der viel auf Menschen zugeht und der sehr präsent ist, obwohl er nicht von hier kommt und sich viel einbringt und so weiter. Du hast schon gesagt, du bist seit 15 Jahren hier. Du warst vorher in Stuttgart auch beruflich tätig natürlich. Du bist eigentlich gelernte Bankkauffrau und hast auch lange in der Bank gearbeitet. Mhm. Das hat sich aber wahrscheinlich verändert. Du hast aufgehört zu arbeiten, nehme ich an, kurzzeitig zur Geburt deines Kindes, I guess. Und danach hast du dich umorientiert? Habe ich das richtig interpretiert? Oder wie lief das ab? Was machst du denn heute?
Also ich habe 25 Jahre in der Bank in Stuttgart gearbeitet. Das war die Sparkasse in Stuttgart, die nicht das rote S trug. Das hatte so einen Sonderstatus. Die Farben waren gelb-blau. Und es hieß Landesgirokasse. Und da habe ich am Ende habe ich dann diplomierten Bankbetriebswirt. Ich habe eine von den 10 größten Filialen in dieser Bank geleitet. Und hing auch sehr an diesem Job. Ich habe viele Mitarbeiterinnen gehabt und Mitarbeiter. Und ich habe immer, ich sage es immer, hinter dem Tresen gesehen, was vor dem Tresen so sitzt und wie ich diesen Menschen eigentlich nicht helfen kann bei bestimmten Dingen, weil ich mich ja immer auf nur die Themen dieser Bank konzentrieren musste. Und dann bin ich hierher gezogen und bin auch nicht im Frieden mit dieser Bank auseinandergegangen. Und dann habe ich hier beschlossen, ich beende jetzt diese Bankkarriere, weil man mir da ein bisschen Steine in den Weg gelegt hat. Die haben gedacht, oh ja, die Frau Wellner, so hieß ich, Geborene, die geht jetzt und jetzt ist die aus den Augen, aus dem Sinn, 200 Kilometer, dann planen wir mal weiter. Und dann haben wir uns nicht so freundlich getrennt, weil ich habe gesagt, ja, ich bin ja eigentlich noch da. Ich bekomme nur, in Anführungszeichen, mein Kind. Ja, und dann habe ich das aber sehr schnell beendet und wir haben uns hier niedergelassen in Rüsselsheim, weil mein Mann seine Eltern hier sind. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe beschlossen, jetzt kümmere ich mich genau um das, was ich vorher immer gesehen habe. Und ich helfe den Menschen, die da sitzen, und denen kann ich dann helfen, egal wo die ihr Konto haben und was sie für Themen haben. Und dann begann meine Selbstständigkeit. Dann habe ich einen Freund von meinem Mann, habe ich gefragt, sag mal, hast du einen 450-Euro-Job für mich? Das war ein Spediteur mit einer großen Spedition in Kelsterbach. Ich hatte damals noch von Flughafen und Fluglärm und so, hatte ich überhaupt keine Ahnung, worauf ich mich hier eingelassen habe. Und dann Sagte der, nö, du, ich habe keinen 450-Euro-Job für dich, aber ja, ich hätte da und da Arbeit. Und dann habe ich mich mit der Thematik befasst und dann habe ich mich innerhalb von wenigen Tagen habe ich mich selbstständig gemacht online. Und habe ich gedacht, so, jetzt, das machst du jetzt. Du kannst Menschen helfen und du kannst dem Freund einen Job machen. Und dann bin ich da reingestürzt. Und so mache ich eigentlich alles in meinem Leben.
Finde ich eigentlich ein gutes Prinzip so an sich.
Ja, ich muss halt hinterher immer meine eigenen Scherben auflesen und ich muss mir selbst Rechenschaft ablegen. Und manche Sachen gelingen auch nicht so gut. Aber eigentlich meistens lege ich ganz gut, weil es ist auch viel Bauchgefühl.
Mhm. Du machst, erzähl noch mal ein bisschen, was du in deinem Job jetzt machst. Du hast einen Bürodienst. Was darf man sich darunter vorstellen? Ich habe da kurz reingelesen, habe mir so gedacht, oh, das bräuchte ich in meinem Leben.
Ja, witzigerweise denken das alle Menschen so. Oh, jeder denkt an seinen Papierstapel und was er alles daheim rumliegen hat. Die Stapel habe ich übrigens auch. Also mein Büro sieht gar nicht so toll aus, wie ihr wahrscheinlich denkt, dass es aussieht. Das täuscht. Aber in erster Linie mache ich mal so ganz langweilige Buchhaltungen, Dauermandate von Menschen, die ihre normale Buchhaltung, so kleinere Unternehmen. Und ich werde auch größer mit den kleineren Unternehmen, auch neu gegründete, jetzt so in meinem Unternehmerinnenbereich, das kennst du ja, die Rüsselsheimer Unternehmerinnen, wenn da jemand Fragen hat zu Buchhaltung und wie das alles wird. Also ich helfe gerne mit Aufbauen. Ich habe keine riesigen Kunden, das kann ich auch gar nicht so bewältigen. Und dann helfe ich insbesondere auch Menschen, die aufgrund von Krankheit, Tod oder Lebenskrise eben in Schieflage geraten sind mit ihren Papieren. Und es geht unfassbar schnell. Man hat auf einmal Probleme. Man bekommt vielleicht eine depressive Phase oder der Partner ist gestorben und der hat immer alles gemacht. Und jetzt ist mein Strom ist so teuer geworden und bei der Bank muss ich das einreichen und das Auto habe ich jetzt, wenn es ältere Leute sind, abgegeben. Ich brauche doch gar keinen ADAC mehr und die Krankenkassenabrechnung muss man auch machen. Und dann tut es einen Riesenschlag und die Leute stehen da und wissen nicht mehr, wohin. Und dann kann ich ihnen helfen. Also das ist so ein Teil dessen, was ich mache.
Krass. Okay, also das heißt, du sortierst viel, du sichtest wahrscheinlich irgendwie viel. Du musst auch ein bisschen suchen und recherchieren und viel telefonieren oder Mails schreiben. Also weil es ist ja bestimmt auch manchmal Detektivarbeiten, wenn Dokumente fehlen oder so. Das ist ja, also das finde ich bei mir schon nervig. Wenn bei mir ein Dokument fehlt, da kriege ich schon Schweißausbrüche. Und das hast du ja wahrscheinlich öfter, weil du ja mehrere Leute betreust.
Also wenn man sich mal so ein Leut vornimmt, dann kommt derjenige auf mich zu und dann sage ich, ich komme mal gerne zu Ihnen und dann sprechen wir mal, was Sie so brauchen. Und dann komme ich, weil meistens werde ich empfohlen zu 99%. Der Blick auf die Website bedeutet eigentlich nur, die Leute lernen mich kennen, die schauen, wie ich aussehe, was hat die Frau mal früher in ihrem Leben gemacht, bevor sie sich selbstständig gemacht hat. Und dann lernen wir uns kennen, meistens bei demjenigen. Und ich halte mich ganz offen. Also die Arbeit ist in meinem Kopf sehr breit aufgestellt, weil ich muss ganz offen da reingehen. Und dann gehe ich zu dem Menschen und dann kommt ganz oft das allererstes. Also bevor wir jetzt sprechen, kann ich Ihnen mal mein Handy zeigen. Ich komme da mit den WhatsApps gar nicht klar oder mit der und der App. Und dann starten wir so und kommen von Hölzchen auf Stöckchen und irgendwann stellt man sich vor, und was hat denn der Mensch für einen Bedarf? Und dann lässt der Mensch mich an seine Papiere mal schauen oder was hat er denn für ein, man findet so ein bisschen raus aufgrund von langjähriger Führungserfahrung, was drückt ihn denn jetzt oder sie? Und dann geht das Gespräch in die Richtung, wo derjenige wirklich Bedarf hat.
Also du machst nicht nur quasi so die harte Zahlenarbeit, sondern es ist auch viel Empathisches und Zwischenmenschliches und es sind einfach sensible Themen wahrscheinlich auch letzten Endes. Da lässt sich ja jemand so in sein Leben rein und offenbart dir im schlimmsten Fall ja auch das Chaos, was sich aufgebaut hat. Das ist ja auch das muss man ja auch erstmal sich selbst eingestehen wahrscheinlich. Und dann ist auch jemand anderem, jemand Fremden zu zeigen, das ist sicher nicht leicht für beide Seiten. Und da musst du wahrscheinlich super, was musst du damit bringen? Also ist das irgendwie ein Skill, den du auch gelernt hast in deiner Zeit bei der Bank oder hast du das über deine Selbstständigkeit mitgebracht?
Du hast recht, ja. Ich komme und bin ganz ohne Erwartungen und die Menschen sind aufgeregt, weil sie denken, da kommt jetzt jemand, der will jetzt was von mir. aber ich will ja gar nichts. Und die Menschen haben ganz oft schöne Wohnen, sage ich das immer. Die leben fantastisch, da ist alles aufgeräumt und so. Und wenn man da mal näher drauf geht, ja, ich habe da so eine Ecke. Und da kommt mein Lieblingsbegriff, mit dem nerv ich, glaube ich, auch schon die Menschen, das ist der Schuhkartonkunde. Weil nämlich, wenn es dann soweit kommt, dann macht derjenige den Schrank auf und dann kommen einem Berge manchmal an Papier entgegen oder eben die Schuhkartons, wo die Unterlagen wohnen. Und du hast mich gefragt, wie ich das mache, wenn ich was suche. Es geht nur ganz oder gar nicht. Man muss alles durchsuchen. Also ich beschreibe dir das, mein allererster Privatkunde war vor 12, 13 Jahren ein Ingenieur in Stuttgart und der hatte 140 Quadratmeter, war der in einer Wohnung, in einer schönen Wohnung, war ein schlauer Ingenieur, ein Lehrer und es war ein Papiermessi. Und der hat Stapel bis an die Decke gehabt und am langen Ende habe ich jedes Papier durchgesucht, also jedes Papier angefasst, weil ich finde ja dann immer irgendwelche besonderen Dinge oder die ganz wichtig sind oder die verloren gegolten haben. Und am Ende habe ich dem 70.000, 80.000 von den privaten Krankenversicherungen zurückgeholt, weil er diese Rechnung nicht eingereicht hat. Und ganz viele Zehntausende waren verjährt, weil sie älter waren als 3 Jahre. Und der hatte eine Frau, die war schwer krank und die hat immer zu ihm gesagt, ja, bin ich dir das nicht wert, dass du mir das jetzt bezahlst, meine Rechnung. Und das lag alles in 140 Quadratmeter Superwohnung in Stuttgart.
Ach du Schande.
Ja, und okay. Im Laufe der Jahre bin ich jetzt schon dazu übergegangen, dass ich, wenn ich bei den Menschen bin und wenn ich dann irgendwann mal, also mal redet und die stellen dann fest, okay, ich gebe ihr das jetzt mit oder ich arbeite bei den Menschen, weil sie ja, das Vertrauen erst aufbauen müssen, je nachdem, das ist ja auch ein Thema. Manchmal nehme ich aber mit oder in den meisten Fällen und dann wiege ich. Ich wiege, was ich mitnehme. Und dann führe ich Buch darüber und fotografiere das auch, weil also die letzte große Kundin, das waren 33 Kilo Papier. Ungeöffnete Umschläge, teilweise in einem schlimmen Zustand und irgendwann werden sie gelb, die Umschläge, und zwar, weil sie Mahnungen bekommen. Mhm. Und dann klopft der Gerichtsvollzieher und dann geraten Verfahren in Verzug und das will einfach alles sortiert werden. Und wenn man aber alle Papiere hat, finden die sich irgendwann alle zusammen. Wie ein Puzzle. Und irgendwann hat man alles da, wenn man alles bekommt. Aber da muss man halt alles machen.
Hast du dir diese Arbeit ausgesucht? Weil du hast gesagt, du hast vorher in der Bank, bist auch ein bisschen, oder hast auch immer so hinterm Tresen eigentlich das den Leuten vorm Tresen helfen wollen. Ist es die Entscheidung für die Arbeit, für die Selbstständigkeit wirklich aus der Motivation raus? Oder steckt da auch so ein Ordnungswille noch irgendwie dahinter? Also, weil ich frage, weil ein Freund von mir, der hat eine wahnsinnige Freude, wirklich auch Ordner anzulegen. Also von alles in Folien, dann irgendwie ein Karteisystem, alle möglichen. Total faszinierend. Ich finde es auch faszinierend. Ich habe es einmal gemacht und habe mich drüber gefreut, aber ich würde es wahrscheinlich kein zweites mehr hinkriegen.
Wenn du zu mir kommst, dich trifft der Schlag. Da ist so ein Papierchaos und so viel. Ja, das glaubst du gar nicht. Also das sind natürlich für die Kunden am Ende, sind die Ordner ganz toll und das aber überhaupt nicht. Also ich sehe viele Wohnungen von Freunden, die sind alle super aufgeräumt. Und ich denke immer, oh, da komme ich nie hin. Ich komme da nie hin. Also ich habe echt immer Stapel von Papier. Und auf dem Weg nach oben in meinem Büro im Haus, da liegen auf den Treppen immer Papiere. Dann werfen die Buchhaltungskunden werfen ihre Belege ein. Und vom nächsten komme ich jetzt und bringe wieder was mit. Und das muss zur Bank. Und also ich habe eigentlich immer echt viel Papier. Und das hört ja nie auf. Der Briefkasten ist ja immer voll.
Das stelle ich mir so krass vor. Also ich weiß, wie wichtig das ist, so eine gute Ablage irgendwie zu haben. Also das hat mir mein Papa wirklich sehr, sehr früh beigebracht. Also ich musste, was heißt ich musste? Ich weiß, dass der das hier hört, deswegen muss ich jetzt vorsichtig sein. Ich bin früher voll oft mitgegangen in den Keller, wo auch so hunderte Ordner waren. Und dann war wirklich jeder Ordner einzeln beschriftet. Und es war alles sehr ordentlich. Und hier die Steuer von dem Jahr und da die Steuer von dem Jahr und hier die Vorsorgeordner und da die ärztlichen Befunde. Und ich dachte, oh mein Gott, ey, was für ein Aufwand, das werde ich niemals so machen. Ja, jetzt habe ich selber diese Ordner. Es sind noch nicht so viele. Aber ich merke auch, dass es sich lohnt. Aber ich merke auch, dass es mich nervt, weil ich auch teilweise so viel digital habe. Und dann weiß ich nicht mehr, wo was ist. Und dann suche ich da ewig manchmal. Und ich habe noch kein tolles System, wo ich alles so mit so kleinen Tabs irgendwie versehen habe im Papierordner. Also ich finde Digitalisierung schon ganz gut eigentlich. Mhm. Und wahrscheinlich hast du aber hauptsächlich Kundinnen und Kunden, die eher noch im analogen Zeitalter unterwegs sind.
Ja, sind ohne Überraschung meistens ältere Kunden, die, wo dann auch das Thema sehr zügig kommt auf Patienten, Verfügung, Vorsorgevollmacht, haben sie ein Testament, weil ich sehe mich als Externe immer in der Pflicht und ich Angehörige trauen sich das oft nicht oder man zeigt den Angehörigen nicht, dass man vielleicht geistig, dass man ein bisschen was nachlässt, dass man ein bisschen vergesslich wird. Die Angehörigen werden am längsten im Glauben gelassen, dass alles läuft. Aber ich fasse da immer in die Wunde, muss man so sagen, und dann stellen sich viele Dinge raus und dann kommen viele Lücken zutage und dann ja, dann ist dann auch Papier ausfüllen angesagt. Ja.
Bist du irgendwann zu Ende mit deiner Arbeit bei einem Kunden oder einer Kundin? Also lernen die da draus und fangen dann an, ganz ordentlich zu sein? Oder?
Ja, also ich sage immer, ich schaffe mich selbst ab. Wenn ich jetzt jemanden habe, wo das System am Laufen ist, dann mache ich dem die Ordner neu und dann sind die alle im Schrank und in der Regel höre ich dann nach 2 Jahren wieder was. Und dann ist wieder der neue Berg entstanden. Aber ja, ich schaffe mich auch mal ab. Und das ist auch gut so. Das ist auch immer eine Aussicht für denjenigen, aber es gibt auch welche, wo es nie endet.
Wie ist es bei dir so? Bist du ein Schubladenkunde? Oder wie heißt das? Schuhkartonkunde?
Also in meiner kurzen Selbstständigkeit, die ich mal hatte, das Erste, was ich mir tatsächlich organisiert hatte, war ein Schuhkarton.
Was hast denn du für eine Schuhgröße?
Also der wurde nie gefüllt. Das ist das Problem, weil natürlich das Ding alles irgendwie digital. Also ich habe meine Rechnung auch digital geschickt, ich habe Belege und alles Mögliche. Also bin irgendwann mal dazu übergegangen, dass ich dann auch irgendwie am Ende mal ausgedruckt habe, damit ich wenigstens eine Mappe habe, wo ich weiß, okay, das sind jetzt meine Belege für die Steuer, bla bla bla. Bin aber auch froh, dass es jetzt vorbei ist mit hier Belege und selber Rechnung schreiben und so ein ganzen Blödsinn. Jetzt ist es halt nur noch Verein. Und
das ist auch anstrengend
genug. Da halte ich tatsächlich, also versuche ich wirklich Ordnung zu halten. Ich bin so ein Ablagetyp. Also ich.
Das stimmt, das merkt man, das kann ich bestätigen.
Also ein Verein, den du betreust.
Unser Verein.
Festival ja trägt.
Also es ist tatsächlich so, es landet bei mir erstmal wirklich alles auf dem Schreibtisch. Und dann habe ich irgendwann mal die Phase, wo ich mir denke, okay, das sind jetzt zu viele Briefe. Erstmal sortieren, was ist privat, was ist Verein, was ist das, was kann weg, was ist einfach wieder nur so blöde Informationen. Und dann wird auch sortiert und dann Stapel gemacht und guckt, okay, abgeheftet. Also es ist manchmal so ein Abhefttag
da. Ich glaube, das erklärt einiges. Das läuft nämlich im Vereinspostfach auch manchmal so, dass erstmal eine Woche oder so was stapelt und dann wird es wegsortiert.
Genau.
Ich glaube, da gibt es einfach verschiedene Typen wahrscheinlich.
Wobei bei Postfächern, ich bin kein Freund davon, so viele Unterordner zu haben.
Doch, das liebe ich.
Weil da, oh mein Gott, das finde ich unübersichtlich.
Ich habe 1 Million Unterordner.
So wie nach Jahresordnung.
Und dann, ich sortiere auch sofort weg. Also wenn ich was, auch auf der Arbeit jetzt zum Beispiel, wenn ich was kriege, in der Regel beantworte ich es gleich, weil sonst werde ich nervös. Und dann sortiere ich es in den richtigen Ordner. Also da das schon, weil irgendwie, das ist natürlich auch irgendwie obsessiv und bestimmt auch nicht ganz gesund.
Deswegen ich mach dann nämlich auch erst wegsortiert wird, erst wenn es wirklich abgehandelt ist oder es wird halt gelöscht.
Ja, weil löschen fällt mir sehr schwer. Also löschen tue ich nur E-Mails, wo drin steht, okay, danke.
Oder irgendwas, wo halt wirklich schon doppelt was war. Aber ich flagge ganz viel.
Ja.
Und manchmal, dann habe ich auch wieder so ein Aussortiertag, wo, stimmt, habe ich ja was fertig gefleckt.
Ja.
Und ich sortiere nicht in Ordner rein, weil ich weiß, irgendwie in dem Zeitraum ist die Mail gekommen und dann suche ich halt irgendwie nach Namen oder sowas.
Das mache ich in meinem privaten Postfach leider auch. Ja. Also da ist nichts geordnet so richtig, ein bisschen. Aber in diesem Vereinspostfach sind wir halt, wir sind da zu viert in diesem Postfach als Vorstand. Deswegen ist es
wie viele Mitglieder habt ihr?
80.
Ja. Ich betreue den einen großen Sportverein in Rüsselsheim und das sind über 800 Leute und das mache ich ganz alleine und da hört das Papier nie auf.
Das ist krass, das habe ich gelesen. Du bist in Hasloch, beim TV 98 Hasloch, ne?
Ja,
wie kam das zustande, kurzer Seitenexkurs?
Über unsere Freunde hier und ich bin immer nach Hasloch orientiert. Unsere Tochter ist auch in Hasloch mit den Haslochern unterwegs und eine der besten Freundinnen ist auch hier. Und
was machst du für Sport?
Vorstand.
Aber also bist du über den Sport? Nichts
mit dem Sport.
Es geht ums Vereinsleben.
Ja.
Aber da frage ich mich halt auch, also hast du der das Vorstand einfach freiwillig
ein
gemacht?
Ja, nee, der Vorstand ist ein Freund und der brauchte jemand, weil die Dame, die Geschäftsstelle betreut hat, die hat aufgehört.
Und hast du gesagt, ja klar, mache ich.
Ja, da war ich aber schon mit einem anderen Sportverein im Gespräch. Die waren dann mit meinen Stundensätzen nicht so glücklich. Weil ich rechne ja nach Stunden ab und das klingt ja erstmal viel für Menschen, wenn man über einen Stundenlohn nachdenkt, über den man nie redet, wenn man normalerweise vielleicht eine 450 Euro oder jetzt 538 Euro Kraft hat, da springt man nicht weit als großer Verein in der Regel.
Das stimmt, das ist natürlich eine andere Dimension, so ein großer Verein. Also ist ja halt kein ehrenamtlicher Verein. Sportverein hat ja Einnahmen und
Und dann ist es einer meiner Kunden, ist dann so ein Verein.
Ja. Krass, okay. 800 Mitglieder, da haben wir noch ein bisschen.
Ja, deswegen, das ist so die Zielrichtung, dass wir halt irgendwann auch mal die Notwendigkeit einer separaten Geschäftsführung haben. Wir
kommen dann so in 10 Jahren nochmal auf dich zu oder so.
Ich glaube, das ist die Zukunft, weil das könnt ihr als Ehrenamtliche gar nicht mehr so leisten.
Bei so großen Vereinen auf keinen Fall.
Also aber auch vielleicht, wenn ihr beruflich weitermacht und so weiter, das wird alles immer größer, ihr werdet immer mehr Mitglieder haben und irgendwann wollt ihr das auch nicht mehr. Und dann komme ich ins Spiel.
Da kommen wir auf jeden Fall zurück, weil Vereinsverwaltung ist aktuell überschaubar. Das sind halt mal so phasenweise, weil jetzt steht groß Steuererklärung an, aber...
Aber ich finde schon, also wenn wir jetzt schon die ganze Zeit über Ordnung reden und so, ich glaube, ich habe das total unterschätzt, wie viel Arbeit so ein Verein ist und was da alles gemacht werden muss. Also ich meine, ich war ja wirklich ab Anfang an dabei und wir mussten da, wo mussten wir nochmal hin? Zu irgendeinem Gericht?
Zum Ortsgericht.
Ortsgericht für die Gemeinnützigkeit, ne?
Nee, für Beglaubigung.
Ah ja, genau. Also solche Gänge und sowas. Und das ist ja nur ein winziger Teil. Und dann die richtige Betreuungsarbeit, ich sehe das auch in anderen Vereinen, wo ich aktiv bin, da muss ja jemand geben, der sich um die Buchhaltung kümmert, der sich um alles kümmert. Und du machst das ja quasi für ganz viele Ein-Personen-Vereine sozusagen. Also für
ich finde es so schön zu hören, weil ich glaube so... In dieser Phase der Vereinsgründung, ich glaube, so häufig habe ich noch nie mit dem Amtsgericht und mit dem Finanzamt telefoniert.
Oh, schön, hast du jemanden erreicht?
Beim Finanzamt habe ich jemanden erreicht. Amtsgericht beim Amtsgericht habe ich irgendwann, glaube ich, sehr dreist einfach vorne am Tresen oder irgendeine Abteilung. Ja,
bist hingeradelt und dann geht's.
Also nicht hingeradelt, tatsächlich, ich habe es, glaube ich, irgendwie ausprobiert mit Rufnummern und sowas.
Ah, Durchwahlen.
Durchwahlen. Dann habe dann irgendwie jemanden erreicht und die haben gesagt, stimmen wir weiter. Und dann hat es funktioniert.
Ah, das ist immer schlau.
Das war nämlich dieses also ich weiß nicht mehr, wie genau der Trick war, aber ich habe irgendwo angerufen, die nicht zuständig waren. Und dann haben sie gesagt,
da muss man an die richtigen Leute geraten, die einem dann auch die einen dann durchstellen. jetzt reden wir gerade schon kurz über Vereine. Ich kenne dich. Über einen Verein überhaupt erst. Ich habe dich überhaupt erst über einen Verein kennengelernt. Und zwar stand ich da zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob ich im Weinfass stand oder nur am Tresen von den Winzerfreunden. Und da hat irgendjemand gesagt, ja, spielt da die Geli noch Dienst. Die ist so nett und die ist so witzig. Und dann kamst du, und habe ich gesagt, ja, das stimmt. Das trifft zu. Und da habe ich so zum ersten Mal dich so wahrgenommen im Rahmen dieser Winzerfreunde-Geschichte. Da warst du aber noch ganz normales Mitglied. Ja, einfach nur Mitglied.
Bin ich ja jetzt auch noch.
Bist du jetzt auch noch, aber du bist jetzt im Vorstand.
Ja, das bin ich.
Wie lange bist du überhaupt schon bei den Winzerfreunden?
Das habe ich meinem Mann geschenkt.
Die Mitgliedschaft?
Ja. Vor vielen Jahren, weil ich habe gedacht, ich glaube, wir müssen mal Leute kennenlernen.
Eigeninitiative, das liebe ich.
Und dann habe ich meinem Mann, ich weiß gar nicht, 9 Jahre, 8 Jahre oder also lang vor Corona, also bestimmt 8, 9 Jahre, vielleicht auch fast 10. Dann habe ich da angerufen und hat den Albrecht Schmidt dran und gesagt, entschuldigen Sie mal, ich würde gerne meinem Mann, das ist so ein Weintrinker, dem würde ich gerne die Mitgliedschaft schenken. Und dann haben wir da so ein bisschen drüber geblänkelt und dann hat er mich gefragt, was macht denn ihr Mann beruflich? Also es war früher noch so ein Eintrittsritual, dass man gefragt hat, was machen die denn da so? Ja, und jetzt ist also unsere Tochter ist jetzt auch eigentlich eins der jüngsten Mitglieder.
Ah, die ist bei den Jungen, das war cool.
Nein, die ist ja erst 14, die ist noch so ein Urmitglied. So ein Kindmitglied, ja.
Aber man kann auch als Kind da quasi so.
Ja klar, die muss ja irgendwann den Status haben, dass sie schon ewig Mitglied ist. Ja.
Die dürfen dann immer bei der Weinlese helfen. Das ist der einzige Arbeitseinsatz. Trinken, die, nicht, aber Wein lesen.
Die Wachsle messen. Wir haben viele Arbeitstermine bei den Winzerfreunden. Das macht mir auch besonders Spaß.
Das finde ich total bemerkenswert. Ich finde es auch spannend, dass du als Zugezogene deinem Mann was schenkst, um Leute kennenzulernen in seiner Heimatstadt. Bist du so eine... ich weiß, es ist eine rhetorische Frage, ob du so eine treibende Kraft bist. Das habe ich ja selber schon erlebt.
Ja, ich nerv ihn damit aber auch, glaube ich, total viel. Also ich nerv, glaube ich, sowieso total viel, dass sie sagen, ach, die schon wieder, jetzt ist die da auch noch, ach.
Habe ich mir noch nie gedacht, bin ich wirklich ehrlich.
Froh, danke.
Nee, noch nicht. Bisher habe ich mir meistens gedacht, ach, die Geli nimmt jetzt mal die Sache in die Hand. Da ist jemand, der sich kümmert. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass es in jedem Vereinsleben und auch sonst wo immer jemand gibt, der Sachen in die Hand nimmt und der sich verantwortlich fühlt und der den Überblick behält. Ja, und den Eindruck hatte ich bisher eigentlich immer.
Ich mache ja nur die Veranstaltungsplanung mit den Menschen, die helfen, und unsere Vorstände sind ja total aktiv mit dem, was richtige Arbeit ist, und Weine aussuchen und Weinberg bespielen und so. Ich habe ja viel Zeit gar nicht zu den...
Das stimmt, aber der Ausschank und die Präsenz bei solchen Veranstaltungen ist ja ein Riesenanteil von dem, was die Winzerfreunde so machen. Und ich glaube, wir als Festivalmenschen wissen ja auch, wie schwer es ist, HelferInnen zu akquirieren und Leute einzuteilen und die zu motivieren, Schichten zu übernehmen und sowas. Von daher habe ich da großen Respekt vor.
Also ich habe euch bewundert. Das Bel Air Festival war ein Traum. Und ich habe euch immer in Hütten gesehen und immer im Einsatz. Und danach wollte ich irgendwas von dir, aber ich habe es dann verworfen. Oh, Mann, sie brauchen jetzt erstmal Pause. Das war ein fantastisches Festival. Ja, vielen Dank dafür.
Ja, super gerne. Aber das stimmt schon. Also ich glaube, HelferInnen-Koordination ist schon, das alles im Blick zu haben. Und ich sehe das ja auch in den Winzerfreunde-Chats. Und wir haben hier unseren BR-Helfer-Chat. Und ja, also da den Kontakt zu wahren und auch einfach eine kompetente, freundliche Ansprechperson zu sein. Ich glaube, das ist schon die halbe Miete. Und jetzt bist du aber auch im Vorstand seit Neuestem. Ja, die einzige Frau im Vorstand.
Ja.
Ist das ein Anliegen von dir, da den Anteil zu erhöhen? Oder ist das...
Ich bin keine Frau, die Frauenanteile erhöhen möchte. Ich habe es gern mit kompetenten Menschen, aber tatsächlich bei den Winzerfreunden bräuchten wir noch 1-2 mehr. Weil ich habe jetzt auch noch die Aufgabe der Schriftführerin aufgrund meiner Tätigkeit als, ja, was ich so mache. Und man wird schon hier und da mal versehentlich reduziert auf die schreibt. Weil man ist ja dann gerade ruhig. Also ich habe immer meinen Laptop, ich schreibe ein Protokoll fast fertig. Die Sitzung war letzte Woche und heute Morgen habe ich in einer halben, dreiviertel Stunde Nacharbeit habe ich das Protokoll fertig geschrieben. Wow, wie toll, so schnell und so. Naja, weil ich eben schon schnell mittippe. Ja. Aber dann muss ich ja natürlich auch mir zwischendurch Gehör verschaffen und sagen, ah, ich habe dann noch ein Anliegen oder so. Unsere Männer sind halt auch aktiv. Die haben auch die Zeit dafür, die nehmen sich die, weil sie nicht mehr so alle im Beruf stehen. Aber manche von unseren Beisitzern, die haben vollen Beruf und die schaffen viel für die Winzerfreunde. Mhm. Also mein Anteil ist wirklich nicht groß. Das ist nicht so. Ich bewundere was sie alles machen und dann noch im Weinberg Unkraut jäten und dann suchen wir Etiketten aus und dann stimmen wir ab und dann organisieren die Getränke jetzt für den Kunsthandwerkermarkt, der ansteht. Dann will die Wurst gegrillt werden und da ist also meine Planung nur ein kleines.
Aber ein super wichtiger Teil. Jetzt können wir eigentlich schon fast so ein bisschen den Bogen schlagen zu dem. Du hast vorhin schon kurz die Rüsselsheimer Unternehmerin erwähnt. Und du hast gerade gesagt, eigentlich ist es dir kein besonderes Anliegen, so den Frauenanteil irgendwo zu erhöhen. Aber grundsätzlich dieses Netzwerk der Rüsselsheimer Unternehmerinnen, hast du das mitgegründet?
Ich habe das nicht mitgegründet vor 10 Jahren. Da waren andere Leute sehr toll am Werk. Aber ich habe es mit in den letzten Jahren, vor 2 oder 3 Jahren, mit der Tina Dammel übernommen, weil diejenige, die es geführt hat, also wir haben ja keine Hierarchiestruktur, aber diejenige, die das so ein bisschen geführt hat, die hat aufgehört und wir haben uns ein bisschen moderner aufgestellt. Und dann haben wir uns irgendwann, weil wir so viele wurden, die Rüsselsheimer Unternehmerinnen, noch eine dritte dazu, hat sich bereit erklärt, die Anke, und die macht also auch wirklich, die hat unsere Website jetzt neu gemacht und so. Und jetzt werden wir sehr groß und sehr, ja, umtriebig, und das will auch alles eingefangen oder bearbeitet werden. Also wir müssen es auch tragen. Ja, manchmal, wenn jetzt so Pfingsten ist, haben wir ein paar Tage Pause und dann denkt man sich, oh, boah, da war jetzt noch das und da war noch das. Und, ja.
Ihr seid ja kein Verein.
Nein, wir sind
nicht. Erzähl mal ein bisschen, was seid ihr für eine Struktur? Ja.
Wir sind ein Netzwerk an Unternehmerinnen, also Frauen, die ein selbstständiges Gewerbe haben in Rüsselsheim und Umgebung, oder die Multiplikatoren aus Öffentlichkeit, Parteien sind, oder Freiberufler, Ärzte, Heilpraktiker, solche Gewerke. Und wir haben auch zunehmend ein Netzwerk, jetzt fällt mir der Name nicht richtig ein, also ein Netzwerk, die so Dinge verkaufen, so Schmuck oder Parfüms, diese Networking, die dann eben viele Frauen nach sich ziehen, die eben das auch verkaufen, die Sachen. Und das ist ja seit Corona, ist dieser ganze Kreativbereich auch sehr groß geworden. Dinge, die was, Leute, die was basteln. Aber wir haben auch viele, viele Gewerke, die, von denen wir gern noch mehr hätten. Also Friseure, Optiker, alles Mögliche haben wir da so. Und wir sind einfach ein Zusammenschluss und wir treffen uns einmal im Monat zum Essen. Und weil wir die Rüsselsheimer Unternehmerinnen sind, Netzwerk, RUN, Run, haben wir das getauft mittags. Wir gehen zum Brunch, also Abwandlung von Brunch,
so sweet,
von Run. Also wir haben einen Brunch und da treffen wir uns einmal im Monat. Das organisiere ich dann immer ein anderes Lokal in Rüsselsheim, auch gerne Frauenbetrieben, ohne es übertreiben zu wollen. Und dann machen wir rollierend einen Monat Montag, einen Dienstag, einen Mittwoch und dann treffen wir uns im ja, dann noch 3 bis 4 Mal zu einer Abendveranstaltung und da werden natürlich Dinge jetzt auch nachgefragt zu nehmen. Wir wollen mal ein Speed-Dating machen oder wir haben so spannende Leute, zum Beispiel eine, die Trüffelhunde ausbildet. In Astheim hast du gewusst, dass es da ein Trüffelfeld gibt und dass sie da Hunde ausbildet
du?
Und dass sie...
Also
wenn ihr einen Blick in unsere Liste werfen würde, dann, die natürlich ist Datenschutz und so, aber wir haben wahnsinnig interessante Frauen bei uns oder eine, die hat einen Second-Hand-Laden und macht einmal im Monat in der Firma ihres Mannes, einmal in der Woche macht die ihren Laden auf und dann kann man da Second-Hand-Kleidung kaufen oder. Also wir haben viele spannende Sachen. Menschen, die häkeln oder jetzt war ja erst eine Aktion, die habe ich jetzt nicht aktiv begleitet. Das hat die Anke gemacht, dass wir Herzen genäht haben, dass sie ein paar von den Unternehmerinnen fürs Rüsselsheimer Krankenhaus, Brustkrebspatienten. Ja, also ganz viel.
Was? Also ihr seid ein Netzwerk quasi so also zum Austausch einerseits, dass ihr untereinander eure Expertisen quasi oder Erfahrungen austauscht, aber ohne das jetzt unter eine spezielle Agenda irgendwie zu stellen. Also ohne, dass ihr jetzt sagt, wir treffen uns jetzt an dem Tag und dann geht es jetzt heute um Steuer als Selbstständige. So ist es nicht. Ihr habt nicht so ein...
Manchmal haben wir das, also wenn wir neue vorstellen, dann hat die manchmal was Spannendes und dann entsteht da draußen ein Gespräch und das geht dann auch mal in die Tiefe, aber wir laden jetzt nicht ein wie bei den Lions und bei Rotary
genau,
und wir machen einen regelmäßigen Gesprächsanlass, aber es entsteht zunehmend der Ansporn, dass man miteinander Geschäfte macht. Ich habe schon vor Jahren, habe ich gesagt, wo ich in die Runde geschaut habe, an der Weihnachtsfeier, ich habe mit 6 oder 7 Leuten von euch, habe ich schon eine geschäftliche Verbindung. Und jetzt entstehen solche Dinge, dass die eine macht der anderen die Website, die nächste bringt den Tee oder die übernächste hat dann auf einmal der Laden in Trebur, die Neon behalts für dich, die Katja, die macht dann auf einmal Nähkurse, dann gehen wir da alle zu Nähkursen oder die Edith hat einen Malraum und dann gehen viele da zum Malen hin. Also es ist, die nächsten kaufen Parfümschmuck und es entsteht immer intensiver, dass man gegenseitig die Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Mhm. Oder mit der Pari, ja, ich habe ja total gern zugehört im letzten Podcast. Wir wollen unbedingt aneinander anknüpfen von dem, was sie macht und zu meiner Bürotätigkeit, wenn wir immer die Zeit hätten. Wir wären schon lange mal zusammengehockt, wollen wir auch machen und sagen, wo können wir denn zusammenarbeiten? Ja? Und das ist aber eher ohne Konkurrenzdenken, weil wir haben so verschiedene Leute und Frauen da. Ja, und das sind halt Unternehmerinnen und ich möchte auch nicht gerne auf die Gender- und Innenseite gestellt werden. Der Bürgermeister hat neulich auch gesagt, den hatten wir mal eingeladen, weil wir wollten, dass er uns so ein bisschen mehr wahrnimmt. Und da habe ich gesagt, ja, die Frauen in Rüsselsheim. Und dann haben wir auch wirklich gesagt, wir sind die Unternehmerinnen und es ist egal, ob wir Frauen sind, wir sind einfach ein super tolles Netzwerk und unterscheiden uns von dem Gewerbeverein und wir machen einfach miteinander. So.
Aber ist es dir trotzdem nicht auch wichtig, dass es irgendwie, also irgendwo seid ihr ja dann doch auf einer, also ihr macht ja schon Unternehmerinnen sichtbar. Ja. Also wenn es euch quasi egal wäre, dann hättet ihr auch Männer bei euch in eurem Netzwerk.
Ja.
Also irgendwo ist es euch wahrscheinlich, oder ist es dir vielleicht doch wichtig, dass wirklich die Frauen eine höhere Sichtbarkeit erfahren?
Ja, das ist uns schon wichtig, dass Frauen eine Plattform haben.
Mhm.
Viele trauen sich gar nicht oder sind in der Gründungsphase, weil sie bei Opel ausgestiegen sind oder... ganz viele Frauen machen auf dem zweiten Bildungs- oder auf dem dritten, vierten, fünften Bildungsweg Yoga oder die Heilpraktikerausbildung und die wissen gar nicht, wo sollen sie denn jetzt hin mit dem Schönen, was sie machen. und wissen gar nicht eigentlich, wie es geht oft. Ja? Und denen kann man dann auch eine Plattform bieten, dass sie einfach mal beginnen und die Nächste macht ihren Flyer und dann hat sie da den Ratschlag mit der Buchhaltung und so weiter. Also wir wollen schon den Leuten, den Frauen eine Plattform bieten.
Gibt es was, also ihr seid ja keine Gründungsberatung per se oder also ihr könntet natürlich Einzelfragen wahrscheinlich beantworten, wenn jetzt jemand neu dazustößt und sagt, hey, ich habe die und die Idee und ich weiß nicht, wo ich anfangen will, kann ich mal bei eurem Netzwerktreffen dabei sein? Das geht wahrscheinlich schon, oder?
Ja, total.
So in die Richtung.
Wir empfehlen den Weg über unsere Website, Rüsselsheimer Unternehmerinnen, und dann darf sich die eine anmelden und dann geht die einfach mit zum nächsten Mittagessen zum Beispiel. Nächstens im Festungscafé können wir draußen sitzen im Sommer und dann kann sich jeder mal vorstellen, beim letzten Mal habe ich alle gebeten aufzustehen und dann sind wir bunt zusammengemischt, weil manchmal ist es statisch, ja, wenn man da so sitzt und dann haben wir zusammengestanden und jeder hat sich vorgestellt, einfach im Stehen und im Rumlaufen und im Neu sich zusammensetzen und dann kam der Kaffee und dann ist man mal gewandert und hat sich mit der Nächsten unterhalten. Und das ist ja eigentlich, finde ich, wie ein modernes, nicht organisiertes Speed-Dating.
Ich will dich nicht so die ganze Zeit überrennen, Christian, weil
ich versuche die ganze Zeit, also ja, also so habe ich euch letztendlich auch schon wahrgenommen. Also generell diesen Wandel, man hat es ein bisschen moderner gemacht, Website-Überarbeitung. Auf Social Media seid ihr aktiv, da war nämlich dann auch nochmal sehr eindrücklich, wo ihr euch dann quasi auch gegenseitig besucht habt.
Run by Run, genau.
Und das ist ja im Grunde auch dann letztendlich diese Sichtbarkeit. Sind da Intentionen dabei, das noch tatsächlich ein bisschen zu erweitern? Also wir hatten jetzt so angeschnitten so Workshop, dass man sich wirklich auch feste Termine setzt, wo dann eben so eine ja schon fast Gründungsberatung gemacht wird? Oder ist das dann wieder zu viel Arbeit für nebenbei?
Ich glaube, das kann man gar nicht initiieren, weil vielleicht ist gerade gar niemand dabei, der gründet, aber wir nutzen viel Rakit. Also die Franzi und die Patricia sind ja wundervolle Gastgeber. Da kann sich dann auch jeder mal Räumlichkeiten mieten und es entsteht dann. Wir haben dann schon so eine Art Hausmesse gemacht und da reden am meisten untereinander die Unternehmerinnen. Ja, es ist, da kommen dann auch oft oder viele Gäste, die aber gar nicht wissen, was mache ich denn jetzt hier? Und dann sprechen die mit allen und sagen, ach ja, ach hier bekomme ich das und hier eine Massage. Und ja, wie ist es denn? Ich wollte mich auch mal selbstständig machen. Wir haben jetzt eine neue dabei, die hat sich im Bereich Ernährung für Hunde selbstständig gemacht. Und die ist natürlich ganz lang gar nicht zu uns gekommen, weil sie gesagt hat, ja, ich muss erst mal und ich will erst mal. Und jetzt fühlt sie sich total wohl bei uns. Und nein, die Antwort lautet, nein, wir machen das gar nicht so gezielt. Das wird nachgefragt, wenn der Bedarf da ist. Und dann reden wir darüber.
Okay. Ich frage nämlich auch nur mit so ein bisschen Eigennutz. Weil bei meiner neuen Arbeit baue ich jetzt quasi genau sowas auf. Ach. Also dass da so ein Gründungszentrum für Film, Medienwirtschaft. Und da ist natürlich dann immer, man horcht dann immer weiter. Und ich hatte jetzt letztens auch schon mit Franzi drüber gesprochen, also irgendwie so als Referentin irgendwie Leute zu gewinnen, dass man erstmal diese ganzen Themen überhaupt auch so aufgreift. Und das ist so, klar, allgemeingültige Themen gibt es dann immer, so Buchhaltung, welche Rechtsformen und alles Mögliche. Und wenn da schon bestehende Systeme sind, greift man die natürlich auf. Deswegen, aber ich komme trotzdem mal zurück.
Komm noch mal auf mich zu, genau. Also ich muss mich natürlich abgrenzen zur Steuerberatung, zur Rechtsberatung. Das darf ich ja alles gar nicht. Ich glaube, wir sind in so einer, häufig auch so zwischendrin unterwegs, ja, dass wir viel auch.
Aber es ist ja dann quasi aus eigener Erfahrung. Also wenn ich selbstständig bin, irgendwie muss ich meine Finanzen überblicken. Ich muss es irgendwie führen und sobald ich ein Unternehmen habe, muss ich auch Prüfungen machen.
Ja, oh, was nehme ich denn für ein Buchhaltungsprogramm? Kaufe ich mir eine Lizenz? Mache ich das selbst? Gebe ich das ab? Also das sind so die Dinge, die sind interessant und ja.
Also kann man wahrscheinlich einfach auf einen sehr reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen.
Ja, total. Ja, total.
Was magst du am liebsten an der Selbstständigkeit? Du kennst ja beide Seiten. Du bist ja nicht von Anfang an selbstständig, sondern du hast ja auch quasi die Business World, die arbeitgeberseitig versicherten World kennengelernt und jetzt bist du in der Selbstständigkeit. Würdest du das nochmal machen?
Jederzeit.
Und warum?
Ich würde es jederzeit nochmal machen. Ich liebe es, flexibel zu arbeiten, ist aber auch eine Riesenherausforderung. Also ich muss mich jeden Tag organisieren und jeder Tag läuft anders als geplant. Natürlich, wir reden über Zeitmanagement, ich trage mir die Termine ein und die möchte ich so abarbeiten. Aber ich sitze an meinem Schreibtisch, dann habe ich links, da ist der ganze Verein, da sind die Ordner, Verein, da ist das Laptop. Mhm. Und wenn der Verein anruft, dann drehe ich mich nach links und bin nicht mehr vor meinem Bildschirm. Und dann lege ich das im Kopf ab, was ich gerade gemacht habe. Weil ich sage ja auch immer, ich bin jederzeit erreichbar, so weit es geht, jederzeit erreichbar. Dann bin ich also da an der Seite und dann drehe ich mich wieder zurück. Und dann hole ich mir einen Kaffee und dann mache ich aber zwischendurch die Wäsche. Und dann läuft mir meine Familie über den Weg, mein Mann schichtet. Der läuft mir auch mal zu anderen, zu täglichen Bürozeiten über den Weg und möchte dann natürlich was mit mir besprechen. Und dann klingelt der Kunde, der seine Belege abgibt. Also es ist manchmal auch bisweilen sehr anstrengend. Aber ich liebe das, weil als unsere Tochter natürlich noch klein war, konnte ich jederzeit, wenn sie krank war, darauf eingehen. Ja. Sie ist auch, die braucht auch Zeit mit für Unterstützung von mir und dann habe ich die. Und dann kann ich aber, wenn die jetzt gerade mal weg war auf dem Pfingstlager, kann ich am Wochenende arbeiten. Also ich liebe es, flexibel zu arbeiten. Oder wo mein Mann früher noch Nachtschichten gemacht hat, dann habe ich mich abends um 9 halt auch mal hingehockt und habe angefangen zu arbeiten. Ich liebe das.
Du liebst auch arbeiten, glaube ich.
Ja.
Das ist, ich kann das mit dem selbstständigen Arbeiten schon gut nachvollziehen auch. Also ehrenamtliche Arbeit ist ja auch irgendwo selbstorganisierte Arbeit viel und das finde ich schon schön, so diese Freiräume zu haben.
Also mein größtes Problem mit Selbstständigkeit war Akquise. Also wie platziert man sich oder wie kriegt man andere Aufträge, weil ich hatte mich damals verselbstständigt, weil ich einen Werkvertrag angenommen hatte. Mhm. Und dann ist ja erstmal irgendwie, ja, lässt sich das Finanzamt da in Ruhe mit Scheinselbstständigkeit und sowas. Aber dann brauchst du natürlich andere Aufträge. Und diese Suche nach Aufträgen,
ja.
Und das hat mich so Nerven gekostet. Das wollte ich nicht. Deswegen habe ich das dann so schnell wie weg damit, als wie es nur geht.
Ja.
Du hast ja auch irgendwann mal angefangen und musstest ja wahrscheinlich dann auch direkt auf Akquise gehen, bevor jetzt dann so die glückliche Phase angeht, dass du empfohlen wirst oder dass die Leute auf dich stoßen. Wie hast du das gemacht?
Na, ich habe 25 Jahre in der Bank die Menschen angesprochen und früher war ja die Welt noch viel einfacher. Also da gab es Sparverträge, da gab es Kredite und ich sage immer, ich habe mit meiner Freundin, haben wir immer beschlossen vor vielen Jahren, ja, wir machen jetzt eine freundliche Sparplanwoche und dann haben wir die Leute angesprochen, ob sie nicht regelmäßig was ansparen möchten. Und da haben wir uns so gefreut, dass die Kunden sich gefreut haben und die haben das alle bei uns abgeschlossen. Da gab es keine Provisionen, aber sie haben uns gelobt und also Kunden ansprechen. Ich sage immer, ich kann alles verkaufen, ob das ein Feuerzeug ist, ein Bankprodukt oder mich selbst. Ich stelle mich dahin und erzähle was und
du bist ein Talent.
Nein, ich ja, man muss es schon ein bisschen lernen und man geht halt, wenn man so extrovertiert ist, geht man natürlich auch Menschen, man übergeht Menschen, das ist auch immer mein Problem, dass ich manchmal nicht genug zuhöre, weil ich bin zu laut, ich bin zu schnell, zu hektisch, weil ich halt so bin, wie ich bin. Aber dafür lade ich sie ja alle ein, mein Herz zu betreten, die Menschen, ja. Und das ist schön, das ist richtig schön.
Das passt auch ganz schön aus dem Fragebogen auf die Frage, wenn du mal groß bist, dann wirst du eine Menschenfreundlichmacherin.
Ja.
Ist das was du dir oft wünschst?
Ja.
Findest du, Menschen sind nicht so freundlich oder oft?
Und nach Corona ist es so schlimm geworden.
Ehrlich?
Also wenn wir Fahrrad fahren, jeder, der auf die Seite geht, dem sage ich Dankeschön, dass er auf die Seite geht. Und dann freuen die sich. Ich sage immer Danke, oh ja, wie nett. Und ich klingel auch nur ganz vorsichtig. Und die Menschen sind so in sich gekehrt geworden. Und ich finde, Corona hat es schon sehr schlimm gemacht. Die Menschen sind frustrierter, sie sind kränker, sie sind weniger freundlich mit sich. Und sie sind auch weniger zuvorkommend mit anderen. Sie sind egoistischer geworden, wir alle. Also das ist, finde ich, ganz schlimm. Wenn ich so einen Knopf hätte, den würde ich rumdrehen und sagen, Mensch, lasst uns doch mal zugewandt zueinander, wieder nett miteinander sein. Das ist so schön.
Ja, das würde, glaube ich, auch weltpolitisch einiges verändern.
Ja. Einfach mal einen schönen Tag wünschen. Aber es stimmt eigentlich, es ist so. Also wenn ich irgendwie einkaufen bin an der Kasse, ich sage dann halt immer, ja, schönen Tag, verabschiede mich und so.
Ja, aber
und manche sind mittlerweile auch verwirrt, die da sitzen. Also wenn du dann sagst, so, hier, schönes Wochenende und dann...
Ja, aber wenn du so freundlich bist, ja. Oder eine sagte neulich im Supermarkt, das ist aber nett, dass sie mir jetzt ein schönes Wochenende wünschen. Ich war neulich in einem Supermarkt Und dann bin ich da so durchgehuscht und lala. Und irgendwann springt eine ältere Dame hinter mir her und sagt, Sie haben den falschen Wagen. Und ich, Entschuldigung. Und da habe ich gelacht. Und dann war die ganz sauer, dass ich, und dann habe ich so gesagt, Entschuldigung, es war doch nicht böse gemeint. Also, könnte Ihnen doch mal ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, dass ich mich verheddert habe und Ihren Wagen weitergefüllt habe. Entschuldigung, ich bring's ja wieder gerade. Und die war also, dann ging ich weiter. Und dann ist einem vor dem Kühlregal so eine Ladung, irgendwas rausgekullert. Ja, da wollte ich dem helfen. Dann hat er wirklich geschimpft, das kann ich schon alleine. Und ich so, Entschuldigung. Und dann dachte ich, okay, der heutige Supermarktbesuch war nicht mein.
Ja, aber ich glaube auch, also vielleicht ist da auch so eine Skepsis irgendwie gewachsen in den Jahren, wo man auch Leuten nicht mehr so nahe gekommen ist grundsätzlich, dass man auch irgendwie so, ja, so eine Sozialphobie haben vielleicht einige auch entwickelt.
Ja, so diese, und dann halt dieses Gefühl, wenn dir jemand hilft, Schlimmste ist, dass du hilfsbedürftig bist oder irgendwie so einen Eindruck gemacht hast. Und das ist für Leute oder sowas.
Dass er was dafür bezahlen muss, wenn du ihm hilfst oder so. Also, dass man einfach so Menschen, also ich helfe viel und denke immer an mein Karma-Konto und denke, irgendwann kommt alles zu mir zurück.
Ja, das ist, glaube ich, eine gute Einstellung.
Ja.
Ja. Also, aber so extrovertiert wie du bin ich einfach. Also, das nur auf die Kaltakquise oder Akquise zurückzukommen, das finde ich auch ganz, ganz schwierig. Ganz anstrengend und, ich denke mal, wenn die Leute nicht wollen, dann wollen sie nicht, dann gehe ich weiter. Also ich bin nicht so der Ansprecher.
Ich war dann sehr glücklich über die zwei Dinge, wo wirklich da mal jemand auf mich zugekommen ist, aber das kam dann auch so über Connections, Vitamin B. Okay, jetzt habe ich zumindest mal eine Rechnung geschrieben, aber dann noch einen zweiten Kunden gehabt, zweite Rechnung geschrieben, jetzt hast du wenigstens das Ziel mal erreicht.
Aber ich meine, selbst beim Festival, als wir auf dem verkaufsoffenen Sonntag vor dem Festival unsere Programmflyer verteilt haben, wo wir wirklich nichts verkaufen wollen. Wir wollen wirklich nur diese Flyer verteilen und sagen, hey, da ist ein kostenloses Festival, kommt vorbei. Ich kann es nicht. Nicht so gut.
Ich mache das nächstes Jahr mit euch.
Oh ja.
Ich stelle mich damit hin.
Ja, bitte. Also wir haben eine ganz, ganz fähige Ex, oder ich glaube, sie ist ambivertiert, aber schon auch eher outgoing und kann Leute ansprechen. Und die kennt da nix. Die kann einfach auf Leute zugehen und sagen, hey, hier ist ein kostenloses Festival, wollt ihr vorbeikommen? Okay, dann nicht. Und dann, also das kann ich so gar nicht. Ich dachte dann, okay, sie wollen mein Produkt nicht, sie wollen mein Festival nicht, ich muss schnell wieder zurück in mein Zelt. So gar nicht meins.
Eine ganz andere Situation ist dann während im Festival. Da warst du dann, da war ich einfach nur froh, dass die Leute zu mir gekommen sind und mich angesprochen haben.
Genau, weil da habe ich ja quasi schon geliefert und da gibt es auch was, worüber ich erzählen kann und irgendwie...
Oder auch Fragen beantworten. Also da war dann.
Da seid ihr ja ganz hochprofessionell in eurer Arbeit.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Und ich bin halt oft stimmlich und dann so. Aber ich muss ja dann auch meine Arbeit gut machen, aber ich bin halt gut nach vorne raus. Aber ich glaube, du hörst viel besser zu als ich. Ja. Also, das ist. Jeder hat so seine Stärken. Du bist da konzentrierter und vergisst auch niemanden und so. Und ach, bei mir, da rutscht auch mal was an die Seite runter. Das kennen alle bei mir. Ich entschuldige mich für alles. Ich entschuldige mich, dass mein Geschenkle für euch viel zu klein ist. Ich entschuldige mich, dass ich hektisch hier ankomme. Ich entschuldige mich, dass bei uns immer Unordnung ist, weil wir Familie leben. Ich entschuldige mich meinen halben Tag lang für alles.
Dann zeig doch mal das Geschenkle.
Oh. Ich drücke noch.
Ach, guck. Da ist schon.
Es ist ja überhaupt nicht klein erstmal. Überhaupt
nicht klein.
Also, es ist Papierkram. Bei mir, ich glaube, bei dir steht auch, bei mir steht, hallo Stella, wie geht's dir? Es sind sehr viele bunte Zettel mit einer, wie heißt das?
So eine Folded-Klammer, die man immer falsch rum bedient.
Ja, genau. Weiß nicht, wie die heißen. Ja, Binde Klammer oder sowas. Und steht da, hallo Stella, wie geht es dir?
Maulklemme?
Danke für das tolle. Ist das für meinen Schuhkarton?
Nein. Das ist zum Nebenhinlegen ja jetzt. Also
das ist ein self-made Notizblock.
Mhm.
Quasi. Ja, das ist ja mega cool.
Das ist aber einfach.
Und Wiederverwertung.
Das ist ganz unspektakulär, genau. Weil wenn ihr das mal umdreht, dann seht ihr, ich habe unfassbar viele, ich habe es auch datenschutzrechtlich selbstverständlich geprüft. Das sind einfach Seiten aus der Kinderwelt, wo übrig ist, man zu viel ausgedruckt hat, wo ich wo Papiere Ja, das ist ja meine Adresse.
Ach so, ja gut, deswegen gerade so. Du sagst gerade Datenschutz, in dem Moment habe ich die Seite offen.
Also es sind oftmals ganz viel Papier, wo nur oben bedruckt ist, wo ich die untere Hälfte, die soll euch gar nicht interessieren. Das ist einfach nur, wie verwerten wir Papier weiter? Wir sind nämlich viel zu verschwenderisch mit Papier. Und ich könnte euch davon Stapel machen. Wenn ich so große Folder hätte, würde ich euch solche Stapel machen.
Aber das ist perfekt. Das reicht auf jeden Fall für mein Jahr.
Einkaufszettel und
Trockenbauarbeiten, Seite 36 Siehst von 63.
Du? Ja. Du sollst auf die Vorderseite schreiben.
Nein, das ist halt auch so das spannend. Das sind einfach auch Kinderlala und Schreibschrift, Übungen und Märchen. Und
voll okay. Hat mein Papa früher auch gemacht. Meine Mutter hat das auch früher ganz oft gemacht, die alten, mein Papa ist Übungsleiter Tauchlehrer bei der DLRG und die ganzen Sachen, die der ausgedruckt hat für seinen Unterricht, so diese ganzen Abfrage für Anatomiekurs und Pipapo auch zerschnitten, das ist meine Kindheit an solche Sachen.
Das sind bis heute auch meine Einkaufszettel.
Ja, also Kindheit in den 90ern.
Ja, ich hatte meine ganzen Studiensachen habe ich mittlerweile.
Ja, das auch.
Ich habe eine Schublade am Schreibtisch, da ist einfach Papier in verschiedenen Größen schon mal irgendwie zurechtgeschnitten, manche noch A4. Mhm. Und dann wird es halt auch immer wieder nach Bedarf.
Ich persönlich, ich nutze auch die Notizenfunktion am Laptop, aber ich finde auch auf Papier schreiben, auf so einen Zettel ist schon nochmal irgendwie, also für mich ist das okay. Ich glaube, für andere Generationen ist es schon weg. Aber ich finde das sehr schön.
Bleibt länger im Gedächtnis.
Musste ich nicht entschuldigen. Sehr, sehr nett.
Es passt nämlich auch sehr gut, weil ich habe das jetzt mittlerweile bei der Arbeit auch entwickelt. Sie machen alles digital, so über Teams und so weiter. Aber ich habe immer noch den Notizblock und das Notizheft neben dran liegen, wo ich wirklich einfach mir nur so Stichpunkte.
Ja. Weil, wie machst du deine Einkaufszettel?
Ich habe auch dann immer so einen kleinen Schnibbel und dann, weil ich kann nicht mit dem Handy durchs.
Echt? Ah, das habe ich mittlerweile.
Das krieg ich nicht hin.
Und dann machst du hier Klammer los und dann nimmst du dir einen raus.
Genau. Aber was ich damit mache, ganz oft mit solchen Zetteln, ich liebe Kochbücher und ich liebe so gute Backbücher und so. Und ich mag nicht, dass da so hässliche Zettel drin stecken in den einzelnen Seiten, wo was ist. Und außerdem weiß ich dann nicht mehr, was da ist, weil ich schreibe das nicht auf die Seite drauf. Aber manchmal mache ich mir so einen großen Zettel, wo ich dann drauf schreibe, Backbuch XY. Name vom Gericht, Seite X. Mhm. Und dann habe ich das so auf einen Blick und dann weiß ich so ungefähr, okay, jetzt suche ich, also ich könnte es natürlich noch viel mehr optimieren, dieses System, aber dafür habe ich in der Küche so ein Teil hängen und da hängen diese Zettel dran. Und dafür brauche ich das. Also Zettelwirtschaft ist schon noch, ist präsent noch in meinem Leben. Genau. Wenn wir schon mal im Fragebogen sind, du musst nichts drücken, Christian, keine Angst. Deine unnütze Superkraft hat mich sehr gefreut. Aus verschiedenen Gründen. Wenn du eine hättest, neben dem menschenfreundlich machen, das ist ja irgendwo auch eine Superkraft, dann wäre das die Hexenbesen durchs Haus wirbel sauber, Zauberkraft. So rum.
Ja.
Wir haben schon darüber gesprochen, über deine Ordnung daheim. Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe auch dieses Bild von Bibi und ihrer Mama Barbara im Kopf, wo dieser Besen so durchs Haus wischt. Das hätte ich auch gerne. Aber, also erstmal finde ich das mit dem Hexen schon mal gut. Da kann ich mich total gut mit identifizieren. Aber, ich glaube, ich habe es bisher jedem erzählt, der es hören wollte und auch jedem, der es nicht hören wollte. Ich habe jetzt sowas.
Ach so, ja.
Hast du keinen Staubsaugerroboter? Der ist das. Das ist das quasi. Ich bin frisch gebackene Staubsauger, Mutter.
Du gehst seitdem auch ganz anders durchs Leben. Also du hast eine ganz andere Haltung.
Der ist vorhin fertig geworden. Da habe ich so eine Nachricht bekommen, Reinigung abgeschlossen.
Und wie ging das mit deiner Katze, mit deinen Katzen?
Die sind da voll okay damit.
Echt?
Die hast du auch Katzen? Drauf?
Nein, ich habe keine Katzen.
Dann brauchst du auch keine Sorgen. Also,
ja, wir leben schlank und hoch auf 3 Stockwerken.
Ah, dann muss man die umsetzen. Oder 3 Roboter kaufen.
Braucht man mehr.
Ja, genau, auch krass. Genau. Aber umsetzen kann man die schon.
Und also, Babygitter für die Treppen.
Genau. Also meiner erkennt die Treppen, meiner fällt nicht die Treppe runter.
Da legst du so einen Draht oder sowas? Oder
nee, der macht das wirklich, der merkt das. Also der sieht, da geht es nicht weiter, da geht es irgendwie runter und dann fährt er dann nicht lang. Also das kann ich als Besenersatz gut empfehlen jetzt seit neuestem. Noch bin ich sehr in dieser, in dieser Geschichte drin. Ja, genau, so viel dazu.
Bei uns wohnen so viel manchmal Fahrräder im Haus, weil mein Mann, der bastelt leidenschaftlich gerne Fahrräder und dann ist es egal, ob es regnet, dann wird damit reingekommen und
Und das stimmt, also man muss halt auch voll viel wegräumen. Da bin ich gerade noch dran, mich so putzen, zu gewöhnen. Also ich muss Sachen, Stühle hochstellen
das,
und
das
so.
Kann das er, das kann er noch machen. Nicht von selbst. Also das.
Aber das Wischen, das ist so Wischen. Geil, weil ich hasse Wischen.
Echt? Ich wisch das meinen, macht der auch?
Ja. Wow. Der macht es, der wischt es, der weiß auch, wo er wischen muss, dass er auf Teppich nicht wischen soll. Das erkennt er. Mhm. Und, also jetzt muss ich eine kurze Werbepause, kurze Teleshopping. Das können aber mittlerweile voll viele. Also der kann, der hat so zwei rotierende Wischmops und wischt dann eben oder saugt und wischt, macht beides. Und nach so 20 Quadratmetern, aber das kann man auch einstellen, fährt er zurück zu seiner Basisstation und dann werden die Mops gereinigt an dieser Basisstation. Die werden irgendwie da sauber gemacht. Das dreckige Wasser wird abgepumpt und sauberes Wasser wird nachgefüllt.
Zum Beispiel. Das habe ich schon gesehen. Mhm.
Da bin ich richtig. Stimmt. Also, meine Eltern waren gestern da, um sich den anzugucken. Und die waren auch. Meine Mutter hat gesagt: Und den hast du dir alleine gekauft, ohne vorher uns zu fragen. Ich sage: Mama, ich bin schon länger volljährig. Aber ich
wollte wissen, ob es Mengenrabatt gibt.
Ich glaube auch, sie fanden das cool. Ja.
Das merke ich mir.
Ich sehe euch zu dritt da so ganz stolz
an. Wir haben dann auch da gesessen auf meiner Couch. Mein Papa hat die Füße angehoben. Dann ist er da so vorbeigefahren, der Kleine.
Hat der einen Namen?
Francesco. Aber er heißt, das muss ich dazu sagen, er heißt Francesco, weil meine Nachbarn unten haben eine Francesca als Roboter. Und deswegen hat sich das angelehnt.
Der Staubsaugerroboter von meiner Schwester heißt Sankt Saugma.
Oh, wow. Okay.
Ich kenne Leute, die. Du musst dir noch Wackelaugen besorgen, dass du den.
Oh ja, das ist eine gute Idee. Ja, ein bisschen menschlicher muss er noch sein.
Das Größere so.
Ja, bei anderen Leuten heißt der, glaube ich, nur einfach Staubi und das ist auch okay. Ist ja, so. Ja, also das kann ich nur empfehlen als Ersatz für den Hexenbesen. So, nun ja. Okay, oh Gott, kurze.
Jetzt rede ich über meinen höhenverstellbaren Schreibtisch, weil seitdem bin ich auch ein besserer Mensch.
Ja. Wir lieben unsere smarten Sachen, ja. Ja, ja. Also alles, was elektrisch. Also hätte ich nie gedacht.
Mein Mann hat mir einen rosa Staubsauger, Handakkusauger gekauft für das Wohnmobil, wo rosa eingerichtet ist. Rosa Kaffeemaschine, rosa Leintücher.
Also ein Akkustaubsauger finde ich auch total cool.
Ja. So ein Handstaubsauger. Aber in rosa, ja.
Also toll.
Das, was der alles
findet. Wir tauschen uns gleich mal im Anschluss über die Hersteller. Oh Mann, weil ich habe immer nur so einen schweren normalen Staubsauger mit so einer, mit halt, wie heißt das, Steckdose, Stecker gehabt. Und das war immer super nervig und das nimmt mir jetzt schon irgendwie.
Ja, so Akkustaubsauger, einfach so mit so einer Wand, das den einfach nur zack
und fertig. Finde ich auch ganz cool.
Dass man nicht immer den Staubsauger rausziehen muss mit Kabel und wieder wegfriemeln.
Super nervig.
Ach, schön.
Das Haushalt erleichtert. Ordnung ist das halbe Leben. Ja, ja, ja. Genau. Gut, jetzt glaube ich, können wir doch mal ein Knöpfchen drücken, welches weil ich eine Rückfrage habe. Das Rüsselzeitknöpfchen. Dein Lieblingsort in Rüsselsheim?
Der ist der Wernerpark.
Hatten wir schon öfter?
Den liebe ich sehr, weil da haben wir auch immer dieses wunderschöne Weinfest und da kommen Menschen, die sind gut gelaunt und flanieren durch den Park. Das sind die Vögel, da sind Blumen, Pflanzen. Also es ist einfach ein wunderschöner Ort.
Finde ich auch. Und jetzt ist auch am Wochenende ist Künstlermarkt, also Kunsthandwerkermarkt.
Kunsthandwerker.
Das ist auch ein super Ort dazu. Und wir haben neulich schon darüber gesprochen, nämlich in der letzten Folge. Haben wir ganz kurz, hat Barry das angeschnitten, dann dachte ich schon so, das ist Christians Herzensthema. da wollte ich dich grundsätzlich mal fragen. Also im Sommer, wie ist das in diesem Park? Im Sommer dürfen da drauf Veranstaltungen stattfinden?
Das.
Wollen wir darüber sprechen oder lieber nicht?
Nee, wir machen, glaube ich, ein großes Fass auf. Aber nee, es geht. Der Park steht unter Denkmalschutz. Mhm. Also, es ist ein Gesamtensemble. Das heißt, es ist nicht jeder einzelne Grashalm unter Denkmalschutz und auch nicht zwingend jede einzelne Parkbank. Aber es geht um diesen Gesamteindruck. Weil das Besondere an dem Wernerpark ist, es ist ein spätromantischer Landschaftsgarten, was aus zweierlei Gründen besonders ist, weil einerseits ist er hier in Rüsselsheim und zu einer Zeit entstanden, wo hier eigentlich Industrialisierung durch die Decke ging. Und andererseits ist er für einen Landschaftsgarten sehr klein, beziehungsweise schmal. Also theoretisch, wenn nicht die Sichtachsen und die Begrünung da wäre, könnte man von der einen Parkmauer die andere sehen. Das ist eigentlich eher nicht der Fall. Aber man findet alle Elemente, die da reingehören, also Ruinen, künstliche Grotten, kleine Einbauten, Vogelkäfige, auch wenn die Foliere, wie sie jetzt gerade da drin steht, ist viel zu groß ist.
Und eher brutalistisch.
Und sehr brutalistisch. Und der Architekt hat sich auch mal bitterlich bei mir dafür entschuldigt, dass er die da hingesetzt hat. Die Besonderheit ist halt so ein bisschen, es war ein Privatgarten, der dann verkauft worden ist an die Stadt, um eine grüne Lunge für die Opel-Arbeiterin zu machen. Daraus wurde dann so ein Stadtpark. Das ist ja die nächstgrößere Diskussion, ist es der Stadtpark oder der Werner-Park? Es ist der Werner-Park. Ist sogar vertraglich so festgeschrieben. Natürlich ist es ein Park, der öffentlich genutzt werden soll. Oder auch zum Flanieren und von dem ursprünglichen Park, also von diesen schmalen Wege und Wegeführung generell, da ist auch nicht mehr viel übergeblieben. Also die haben den Grundgedanken ist da. Es gibt ein Parkpflegewerk, um auch diese historische Begrünung und generell Bepflanzung wieder ein bisschen aufleben zu lassen mit Sichtachsen. Echt? und.
Krass, ja. Wusste ich nicht. Ich
auch nicht. Und dann ist natürlich das Streitthema ist Veranstaltungen. Man kann darin Veranstaltungen machen, wenn die in einem verträglichen Maß sind. Das heißt, ein Weihnachtsmarkt, bei dem Nässe und viele Menschen über die Wiesen laufen, eher ungünstig, weil das entsprechend Boden verdichtet, die Wurzeln von den Bäumen kommen nicht mehr an genug Wasser ran und es sickert nicht mehr alles durch. Und dann gehen die Bäume halt kaputt, was dann halt gepaart mit einem sehr heißen Sommer ungünstig ist. Mhm. Veranstaltungen im Sommer, wie gesagt, in einem verhältnismäßigen Maße. Also ein Weinfest ist machbar.
Und es ist gibt, so schön.
Und es gibt, das war so, was nicht geht, ist, es war, was bei einem Hessentag gemacht worden ist, dass da wirklich tonnenweise Holzsplit verteilt worden ist. Weil es hieß angeblich, verwittert das, Blödsinn hat es gemacht, die mussten es alles wegbaggern. Also das sind so diese Abwägungen. Mhm. Natürlich ist es ist ein Park, den man gerne nutzen will, kann man sich auch nicht dagegen stellen, aber es ist halt auch ein Park, der schützenswert ist. Und das Weinfest, wie es natürlich stattfindet, kein Problem. Also wenn jetzt nicht es die Vortage in kübelweise geschüttet hat und dann halt da irgendwie hunderte Menschen da täglich durchgerannt oder durchgeschickt werden, muss man halt dann auch überlegen. Aber ja, nee. Aber ich betone es auch nochmal gerne, weil in der Vergangenheit mir da irgendwie Dinge in den Mund gelegt worden sind und irgendwelche. Also ich wehre mich nicht gegen Veranstaltungen, man darf bei mir auch die Wiese betreten. Ich bin nicht der
du
Typ.
Du bist nicht der Parkwächter.
Ich bin nicht der Parkfuzzi, wie er hieß, der mit seiner Vespa, es war nicht eine Vespa, es war irgendein Moped. Der ist mit dem Moped immer durch den Park gefahren, hat dann die Leute angeschissen. So bin ich nicht.
Das warst nicht du.
Okay. Das war nicht
gut, dass wir das noch.
Aber so Parkpflegewerk oder generell.
Parkpflegewerk, woran ist denn das angegliedert? Stadt Rüsselsheim oder Städteservice?
Also es ist ein gemeinsames Pflegewerk, was mit dem Grünamt, mit der Landesdenkmalpflege erarbeitet worden ist. Und das liegt, also wenn neue Pflanzungen aktuell passieren, dann im Rahmen dieses Parkpflegewerks. Weil das ist auch ganz spannend. Es gab früher, wo Rüsselsheim noch viel Geld hatte, gab es eine eigene Gärtnerkolonie, Kolonne, die nur für den Park zuständig waren. Und die hatten freie Hand, weil es gab keine Vorgaben, die haben einfach gepflanzt, was denen gerade schön gepasst hat. Und einer dieser Gärtner ist der Opa von meinem besten Freund. Das heißt, den hatte ich auch mal bei Parkfunk dann mit dabei, wo er ein bisschen erzählt hat. Und die haben versucht, schon so eine leichte Andeutung von dieser romantischen Landschaftsgartenbau damit reinzubringen, auch wenn sie es vielleicht nicht vor Augen hatten. Und dadurch ist da halt viel Querbeet und also so diese Zierbeete, wie sie da drin sind, gab es früher eigentlich nicht. Aber was jetzt in diesem Pflegewerk natürlich ganz wichtig ist, so was wird neu gepflanzt, Sichtachsen sind ganz wichtig in Landschaftsgärten, weil die erst dafür sorgen, dass der Park größer wirkt, als er eigentlich ist. Und was da auch mit eingearbeitet ist, ist das klimaresistente Pflanzen.
Das ist natürlich sehr aktuell.
Weil das ist tatsächlich so, wann waren das? So 2018, 2019 sind wirklich 40 bis 50 Bäume, die entnommen werden mussten, weil sie einfach ausgedörrt, trocken, krank waren. Und das ist natürlich schade, weil was, glaube ich, den Park auch so schön macht, sind diese riesigen, großen Bäume, Und das möchte man sich nicht ausmalen, wollten die tatsächlich mal gefällt werden. Oh. Aber ja, nee, es ist ein Park, der genutzt werden darf. Er hat mein Gütesiegel, er darf genutzt werden.
Ich finde, also ich kann das total gut nachvollziehen, das ist ein richtig schöner Ort. Während des Festivals hatten wir Yoga im Park dort mit Sonja Becker, das war total schön, das war Bombenwetter. Mhm. So 40 Leute auf dieser Wiese und eine ganz tolle Atmosphäre. Weinfest natürlich auch mal sehr, sehr schön.
Ich verbinde den Hessentag auch damit, ne? Da war das, was jetzt nicht so bei dir die Freude ausgelöst
dieser hat. Dieser Holzsplit, der Holzsplit
ja.
war.
Aber ich glaube, der Hessentag war der
Kletterpark und das DM-Zelt ja. und da hat meine Tochter getanzt, weil da die Steffi immer mit ihrer Tanzschule, die diese Tanzerei mit den Kindern gemacht hat. Also ich erinnere ganz viel schöne Sachen im Wernerpark und jetzt machen wir halt, jetzt haben wir nächste Woche Kunsthandwerkermarkt mit den Winzerfreunden. Da kommen die ganzen Kreativen, kommen zu uns, kaufen Würstchen und Wein bei uns, Riesling-Bratwurst. Die wird besprüht mit Riesling. Aha. Ja, das ist wirklich eine richtige, echte Riesling-Bratwurst. Ja, und dann ist zwei Wochen später das Weinfest, drei Tage lang.
Ja, ich glaube, diese Folge kommt pünktlich zum Weinfest, I think.
Könnte hinhauen, ja.
Ich glaube auch.
Wir schauen nachher nochmal rein.
Müsste eigentlich so eine Woche vorher oder so kommen. Also dann passt total
geht,
gut.
Geht zum Weinfest. Genau. Und wir machen einfach nochmal irgendwann eine Parkführung.
Ja,
so einfach nochmal dieses, gut. weil ich kann da stundenlang erzählen.
Können wir für unseren Kulturtag
mit dem
Verein machen.
Ja.
Ja. Finde ich eine gute Idee. Nochmal zu Rüsselsheim. Und da bin ich so ein bisschen, da war ich so ein bisschen erstaunt über deine Antwort. Deswegen hast du jetzt die Möglichkeit, dich zu erklären. du hast gesagt, wenn dich jemand fragt, wie Rüsselsheim ist, dann wirst du traurig, weil Rüsselsheim ist meist sehr einseitig. Den Eindruck hatte ich bei dir gar nicht bisher, weil du gesagt hast, eigentlich findest du es hier ganz cool. Wie meinst du das?
Also wir haben natürlich einen tollen Freundeskreis aufgebaut über die ganzen 15 Jahre, aber wenn man das vergleicht mit Großstädten oder anderen Städten, es fehlen so kleine funktionierende Läden. Meine Tochter kann da nicht wirklich, wenn die jetzt mal mit 14 beschließen, sie wollen mal shoppen gehen, dann können die das da gar nicht. Weil man kann da nicht shoppen, es gibt nur ein großen Laden, eine große Kette, aber halt keine von denen, wo die Jugend so hingeht. Es ist sehr, es ist sehr einseitig, einfach vom, unsere Jugend hält sich da nicht so auf, wie ich das mir wünschen würde. Und meine älteste Kundin, die geht aber bald in der Woche dreimal dahin. Und die beschwert sich nicht über fehlende Parkplätze. Und ihr habe ich eine 24-Stunden-Kraft organisiert. Und sie fährt ihre 24-Stunden-Kraft immer nach Rüsselsheim, parkt am Landungsplatz oder irgendwo bei den Parkplätzen an der Schulstraße da hinten. Und dann geht sie mit ihr auf den Markt und geht in die Läden und in die Gastronomie. Und die macht das alles. Aber das geben wir nicht an unsere Nachfahren weiter, weil uns fehlen so ein paar bestimmte Läden. Ein paar wenige gibt es, aber wo geht denn jetzt meine 14-Jährige hin?
Nach Mainz oder nach Frankfurt.
Oder nach Frankfurt,
Aber denkst du, das wird sich irgendwie nochmal ändern?
Also wenn man so Sachen wie euch hat, Bel Air Festival, also das ist der...
Also bei uns kriegt man nur T-Shirts.
Mehr kann man nicht kaufen. Ja, aber das ist ja eine tolle Investition, die da auch getätigt wird. Und das holt die Leute in die Stadt rein. Und dann sind in den Zeiten, wo Weinfest ist und euer Festival. Und da kommen die Leute ja in die Stadt. Und dann gehen die da auch was essen. Aber es sind... vorwiegend die Feste, wo dann die Modenschau von einer unserer Unternehmerinnen ist, die dann, die mal sich nach draußen zeigt und man sieht, das ist ja nicht nur für Ältere, sondern das ist auch normale Damenwäsche. Ja, da würde jetzt aber meine Tochter gar nicht, also meine Tochter geht dahin, die rufe ich an und sage, Susanne, die Ellie braucht das und das und dann kommt die dahin gesprungen, aber ich glaube nicht, dass die Stadt einladend genug ist, dass die jungen Menschen da so reingehen wie die Älteren.
Ich glaube, Einkaufsstadt, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass Rüsselsheim das nochmal so wird. Auch ich.
Vielleicht also übers Altwerk?
Ja, maybe.
Da gab es große Ziele.
So kleine Konzeptstores, wo man so Sukkulenten und Kerzen und so Zeug kaufen kann, was man überall in Berlin hat und so, in den fancy heruntergekommenen wiederbelebten Sachen. Aber ja, aber das, was du sagst, das stimmt. Ich habe auch eine Freundin, die hat ganz dringend für ihr Hochzeitskleid damals was gesucht zum Drunterziehen oder für ihren Jumpsuit, glaube ich, weil der war halt weiß und der Stoff war so ein bisschen transparent und sie fand das so schwer, da was für drunter zu finden und war dann letzten Endes hier in der Stadt bei der Unternehmerin der besagten und sie war so, sie meinte so, ach krass ey, die haben auch ganz normale Wäsche und ich habe da was gefunden und die Beratung war richtig gut.
Ja.
Ja.
Es ist vielleicht auch einfach so ein Ding, dass das Konzept Einzelhandel nicht mehr so ganz verstanden wird, weil nur weil man es jetzt nicht in der Auslage liegen sieht, heißt es ja nicht, dass es nicht existiert.
Ja, aber die Überwindung reinzugehen und ich glaube, das ist auch vielleicht was, was Corona natürlich mit, auch gemacht hat.
Mit Menschen reden, Online-Shopping, mit einem Anliegen reingehen und nachfragen.
Warum sollte ich da reingehen? Und dann muss ich mich ja unterhalten und oh Gott.
Ja, aber das ist Konsumverhalten auch von Eltern. Ich bin in der Regel Elternbeirat in einem Jahrgang und dann sagt der Lehrer, kauft euch das und das Buch. Bis es daheim ankommt, sind schon die ersten Amazon-Bestellungen gemacht und wer mich dann kennt im Lauf des Schuljahres, weiß dann, die Geli, die bestellt im örtlichen Buchhandel und macht eine Sammelbestellung, radelt da beim Rad hin, holt die ganzen Bücher.
Kommt ja über Nacht in der Regel.
Ja, ist überhaupt kein Problem. Aber ganz oft fahren dann 28 Mal Amazon-LKWs durch die Stadt. Die Leute machen sich leider da zu wenig Gedanken drum. Deswegen biete ich das immer an, dass wir auch lokal einfach einkaufen sollen. Ja, ich bin so ein Heilsbringer. Von wegen, aber das kostet ja auch Mühe, es kostet Zeit und das muss auch angenommen werden.
Total, ja. Nee, also ich verstehe den Punkt. Aber ich glaube, also das finde ich irgendwie spannend, weil wenn mich jemand fragt, wie Jerusalem ist, dann werde ich meistens nicht traurig. Meistens sage ich, also habe ich so einen Lokalstolz entwickelt. Vielleicht ist der auch ein bisschen antrainiert.
Es ist eine schöne Bel Air-Erinnerung, dieses Gespräch, wo es dann auch uns gesagt worden ist, hier kann man sich wie ein Mensch fühlen und dann die Überlegung, was hat eigentlich das Boot zu bedeuten und es nimmt Fahrt auf und Bel Air, wen machen uns Luft? Also es waren wirklich schöne Gespräche, die man da mit den Leuten führen konnte. Und ja, auch so dieses Verständnis, was wir eigentlich vermitteln wollen, auch so nach und nach jetzt auch verstehen.
Ja.
Und Einkaufsstadt werden wir mit Sicherheit nicht, aber irgendwas anderes ist möglich. Und da ist vielleicht dieses mal machen.
Also ich sehe das Frustpotenzial. Ich sehe das schon.
Ja.
Ich lasse das nur noch nicht so zu. Weiß ich noch nicht, wie sich das entwickelt. Aber gerade geht's noch.
Genau. Ich möchte immer, dass mein Kind dann irgendwann mal, da sage ich schon oft, geh mal ins Rollwerk, schau dir das mal an, da treffen sich Jugendliche. Und jetzt war ich mit meinem Mann da auf Party bei eurem Festival.
Ja, ach stimmt, ihr wart ja da, genau.
Ja, zweimal war ich da, ne, dreimal sogar. Weil ich das toll finde, weil ich das aber noch so lebe.
Mhm.
Ja, und vielleicht...
Ja, also Rollwerk für junge Leute auf jeden Fall, glaube ich. Und da kommen ja wirklich sehr viele Generationen interessanterweise
hin. Ja.
Genau, also ich glaube, also ich sage immer, hier entwickelt sich voll viel. Was auch heißen kann, dass diese Entwicklungen vielleicht mal stagnieren oder irgendwie wieder in der Versenkung versinken. Aber immerhin tut sich noch was. Ich habe nicht so ein krasses Stillstandgefühl. Außer vielleicht
Es haben noch nicht alle aufgegeben.
Ja, maybe. Lass uns mal was trinken.
Lass uns mal was
trinken. Ich bin ganz aufgeregt.
Ich drücke auf den Knopf.
Oh, jetzt geht's los. Jetzt muss ich hier.
Oh ja!
Ja!
Ich habe schon vorhin gefragt, muss es gekühlt werden? Brauchen wir spezielle Becher?
Nein.
Nein, Geli hat alles mitgebracht.
Wie schön.
Die Becher sind, verbrauchen sich selbst. Guck mal, Christian hier.
Genau. So.
Wir haben.
Das ist das
Traditionsgetränk.
Ich wollte gerade sagen, bei einigen Leuten. Das ist Tradition mittlerweile bei uns.
Wir haben hier einen ganz klassischen, den hatten wir übrigens noch nicht hier. Wir hatten schon verschiedene Eierliköre, aber den Klassiker aller Klassiker, den hatten wir noch nicht. Und natürlich standesgemäß in Waffelbechern.
Ja.
Ist das für euch so gut? Bekannt?
Wir hatten das zum ersten Mal mitgebracht.
Also wir hatten, Ingo hatte Eierlikör mit Waffelbecher und hat dann auch sein System, dass er die sich vor sich aufreiht und dann so über den Abend. Andrea hatte ein Eierlikör mitgebracht.
Ja, und Thomas Marutschke.
Genau.
Aber die Waffelbecher
War bisher nur...
Hatte, glaube ich, nur Ingo.
Jetzt oute ich mich und habe diesen Podcast nicht gehört, sonst hätte ich das gewusst.
Das macht nichts, ich finde das total stimmt. gut, weil davon kann ich unendlich viel
trinken. Eierlikör finden wir
also super. Unendlich viel vielleicht nicht, aber schon eine Menge.
Dann
Prost, wie schön, Prost. Dass du da bist. Auf das hat für mich so ein Nostalgie-Gefühl. Auf den was, sorry?
Auf Werner den, Park? Auf den Eierlikör-Podcast. Okay. Der Hausgeräte-Empfehlungspodcast und Eierlikör.
Der hatte für mich ja den Hintergrund, dass ich 1992 oder sowas, ach guck, ich war als Stuttgarterin als eine der wenigen, die nicht studiert hat, sondern eine Banklehre gemacht hat. In meiner Welt vom Wirtschaftsgymnasium, die haben dann also alle studiert. Und dann meine eine Freundin, die jetzt in Hamburg wohnt, mit der ich immer noch Kontakt habe, die war dann in der Mannheimer Rechts-, also Juristenstadt. Und dann haben die mich auf so eine Studentenparty eingeladen und ich kam dann also kiloweise mit diesen Eierbechern und mit Baileys und mit Eierlikör und dann haben die haben mich angeguckt, wie wenn ich aus einer anderen Welt wäre. Die haben gedacht, was bringst du denn jetzt mit? Und ich fand, das war total normal. Ich kam da aus meinem Stuttgart und kam mir vor wie die totale Provinzmaus.
Nee.
Also wenn ich jetzt gewusst hätte.
Die waren
hätte,
seltsam. Die waren seltsam.
Okay, danke. Dann habe ich jetzt also viele Jahre später, 30 Jahre später, bin ich jetzt rehabilitiert. Ich hätte dann jetzt den Baileys besser mitbringen sollen, dann hättet ihr das Getränk nicht zum x-ten Mal gehabt, aber mir geht es mehr um dich.
Ich liebe Eierlikör.
Eierlikör ist herrlich.
Finde ich auch total toll. Ich muss mir auch hier, glaube ich, nochmal was
umschenken. Ja,
ich hatte einen harten Tag.
Deswegen habe ich auch noch nicht eingeschenkt. Abgebissen, sorry.
Ich habe auch nach dem ersten Biss, habe ich so gedacht, nee, ich brauche meinen Becher noch.
Der geht doch eher um das Knuspern hier im Mikrofon, dachte ich ja.
Ach, das kommt dann noch. Hier wird mittlerweile, hört man meinen Kühlschrank immer im Hintergrund und das ist so Mut zum Nicht-Perfekt-Sein. Es darf auch mal geschmatzt werden, es darf auch mal irgendwelche Hintergrundgeräusche sein. Auch wenn sich die Leute über das Schmatzen, glaube ich, beschweren, aber
das, wirklich ganz
das sollen die mal machen.
Schön, 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 schön. Das ist gut.
Übrigens, die Freundin ist mit dem Mann, den sie da kennengelernt hat, mit dem Mitstudent, ist sie zusammen und ich bin Trauzeugin geworden und wir haben jetzt 25-Jähriges, also die hat jetzt schon Jubiläum gefeiert.
Hast du Eierlikör mitgebracht?
Logisch, konnte ich mal nicht gewinnen.
Aber um die Eierlikör, also Ingos Geheimtipp ist auch die Waffelbecher, wenn man irgendwie so abends so einen Fernsehabend oder was hat, aufreihen, alle befüllen und dann so über den Abend verteilt. Also
die weichen ja auch nicht durch die Schokolade.
Die weichen nicht durch und es ist so, das ist im Leben angekommen sein. Abends sich einfach mal mit
Eierlikör. Ist das oder ist das eher Kontrollfälle?
Nee. Das ist ja mit Stil. Eierlikör hat immer noch so ein, es hat so ein, da schwingt immer so ein Stil mit.
So ein früher Style,
ja.
Den ihr noch gar nicht kennt.
Ich habe auch schon bei Hochzeiten, da ich dann mit der Eierlikörflasche rumgelaufen bin und die Waffelbecher verteilt habe. Ich war sehr beliebt.
Ja, die sind noch genügend da.
Ja. Finde ich total, total super. Ich frage mich gerade, ob das hier zu deinem Lifehack auch passen könnte. Der da nämlich ist, beim Kekseessen sollte man immer gleichzeitig Luft einatmen, dann krümelt es nicht. Also, ich glaube, ich verschluck mich da wie bescheuert. Klappt das damit auch? Oder?
Ja, die kleben ja zusammen durch die Schokolade hier. Da passiert ja gar nichts.
Stimmt.
Aber ich war ja immer so angepasst und musste mal nicht auffallen und habe mich ja immer für alles entschuldigt. Das ist ja aus meiner Kindheit. Und jetzt kann doch nicht alles schmutzig werden, wenn ich Leibniz-Keks mit 52 Zähnen esse. Das geht nicht, ja. Und deswegen muss man da, auch wenn die noch doppelt sind und erst die Schokolade wegessen oder Prinzenrolle, da sieht man unmöglich aus, weil man knabbert so rum. Und dass dann nichts übrig bleibt, muss man immer die Luft einsaugen. Musst du mal probieren.
Beim Abbeißen?
Ja, beim Abbeißen. Beim Abbeißen musst du gleichzeitig die Luft einatmen. Also die nicht jugendfreie Version von dem Lifehack wäre gewesen, wenn man einen Schnaps trinkt, wo man genau weiß, der schmeckt einem nicht, dann muss man vorher einatmen.
Anhalten.
Und dann trinken und dann kriegst du den Geschmack nicht mit und kannst so, kommst du ganz groß raus, ja, trinkst einen ganz schlimmen, furchtbaren Rest am Rand, ja, und ziehst den so weg, weil du atmest ein und machst und dann trinkst du den weg und alle gucken dich an und sagen, geht's? Und du so, ja, warum?
Geil,
da musst du mal
Respekt. Aber das mit Keks abbeißen und einatmen, das hatte ich bei Pickup immer gemacht.
Siehst du?
Weil man immer gedacht hat, Pickup, das ist so teuer. Wenn es Pickup gab, das war immer ein Highlight. Und dann wollte man dann nichts verschwenden und dann einmal Knusper und...
ist ja. Das so? Ja, okay, aber Pickup aber ist schon...
Es ist, glaube ich, auch so eine Frage der Atemtechnik.
Danke.
Also in die Backen atmen.
Ja,
also
nicht, ne, weil nicht ich glaube, so ich würde das eher so, ne, also
ja, dann
so staubsaugermäßig.
Ja, genau. Ja, genau.
Also Pickup ist mein liebster Riegel.
Das merke ich
ja.
mir.
Ja, Pickup, also ganz normale klassische Pickup. Das war früher ja. so,
es war
wenn
Highlight.
Ich Taschengeld hatte ja. im Bistro in der Schule, dann habe ich Pickup mir gekauft. Ja. Das war ein richtiges Highlight.
Ja. Auf welcher Schule warst du?
Kant.
Die beste. Okay. Die Beste.
Auf der besten Schule. Da war mein Mann auch.
Siehst du?
Mein Kind ist auf dem Plan.
Hast du das gehört?
Ja, wir sind jetzt bei...
Wir sind jetzt bei
anderthalb Stunden. Jetzt können wir auch so langsam mal Schluss machen.
Ach du liebe Zeit.
Nein.
Plankschule ist auch okay.
Geht auch, kann man
wir
machen.
Wir haben das jetzt mittlerweile, wir haben das gelernt. Wir haben auch nette Leute von der Plankschule hier sitzen ja. haben. So eine angelernte Konkurrenzdenken da.
Oder? Ja, aber das war während meiner Schulzeit, wurde das teilweise von den Schulen auch aktiv betrieben. Da wurde versucht, so ein jährliches Fußballturnier zu organisieren. Dass man quasi so kurz vor den Sommerferien sich einmal wirklich im Stadion trifft und dann wird da ein Fußballturnier gemacht. Das hat, glaube ich, zweimal geklappt.
Da gab es Schlägereien.
Und das gerade so. Also, nee, hat einfach keiner Bock drauf gehabt, im Hochsommer irgendwie auf dem Platz rumzurennen.
Ja, okay,
aber,
verstehe ich.
Ja.
Also manchmal gibt es ja auch so irgendwie so irrationale Feindschaften. Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein, ich meine, wir sind ja jetzt keine Provinz oder so, würden andere vielleicht anders sehen, aber wir sind ja schon eine größere Stadt. Aber so diese Konkurrenzen jetzt zum Beispiel zwischen der Plankschule und der Kantschule oder zwischen so Sportvereinen, also gerade bei den Handballern oder das... Ja,
ich war in Baden gewohnt und bin im Württembergischen in die Schule und andersrum. Und da fuhr der Bus nicht und die einen haben die Straße von unten nach oben gebaut und die anderen von oben nach unten und in der Mitte war so eine Kuppe, wo der Bus immer drüber geschossen ist. Aber ich musste ganz oft laufen, weil der Schulbus nur morgens und mittags fuhr und zwischendurch musste man die 3 Kilometer laufen. Ja, weil zwischen Baden und Württemberg, ja, da ist es halt auch immer ein Streit.
Aber ich erklär mal den Unterschied. Also, ist das ein fiktiver oder hat sich das Abbruch.
Okay. Die Badenser und die Württemberger.
Hört man das im Dialekt?
Brutal.
Wirklich?
Die
kannst
Betonung.
Du das eine und das andere? Oder
ja, nein, ich kann nur das Schwäbische. Also die Badenser, die betonen die erste Silbe. Die Menschen heißen Nicole und Yvonne und
ach du Scheiße.
Sunday. Also die heißen immer anders betont und das ist ein ganz anderer Dialekt. Also.
Okay.
Ja.
Okay. Gut, dass wir das auch geklärt hätten.
The more you know.
Genau, oder?
Ja, wirklich so. Aber Rivalitäten, du wolltest...
Nee, ich wollte nur sagen, weil du Fußballturnier erwähnt hattest, es gab ich glaube, es gibt es immer noch, bin ich ganz sicher, zwischen den großen Handballvereinen hier in Rüsselsheim gab es immer so eine Stadtmeisterschaft. Mhm. Und die war mal richtig groß und dann gab es auch, ich glaube, mindestens 3 Mannschaften. Und jetzt der eine Verein hat irgendwie ständig fusioniert und alle aufgegessen und jetzt gibt es nur noch 2 Mannschaften, jetzt ist nicht mehr so viel... anstatt Meisterschaft irgendwie bricht. Aber das war auch immer so voll der konkurrenzmäßig und so. Ja, also das habe ich nie so verstanden. Aber ich weiß immer, dass wir in den Pausen bei der Kantschule immer manchmal in die Plankschule gegangen sind, weil wir die Feinde ausspionieren wollten. Das ist so ein Quatsch, ja. Also, naja.
Wobei das mittlerweile ein bisschen weniger geworden ist seit dem neuen Gymnasium. Weil wenn eine dritte Fraktion
jetzt haben
auftritt,
wir uns verbrüdert, denkst
kann man sich gegen
du?
Ja, diese ein bisschen
okay, check ich.
Auf die Neuen einschießen.
Check ich. Okay.
Wollen wir Musik machen?
Ja, sehr gerne.
Wir machen Musik.
Uiuiui.
Und ich frage mich, hatten wir das schon?
Ja.
Aha.
Folge 2. Luise und Sascha.
Und da war der Song schon mit dabei.
Aber
ihr lest Gedanken untereinander?
Nee, wir rattern unsere...
Ja, wir haben das so
untereinander
drin. Genau, also den Song, den du ausgewählt hast, den haben wir schon auf der Playlist, aber das macht nichts.
Wir machen den nochmal drauf. Weil es gibt den in zig Versionen.
Du hast ja nicht dazu geschrieben, aber du willst bestimmt die Originalversion. Na gut.
Wir nehmen einfach die... Ich glaube, ich habe die Studioversion drauf, dann nehmen wir für dich einfach die Wembley.
Oh, ganz toll.
Erzähl mal, was ist das überhaupt für ein Song? Ja.
Der Song, der begeistert mich. Ich liebe den, also ich gucke fast kein Fernsehen, weil dazu habe ich gar keine Zeit. Ich habe auch echt keine Zeit, Podcasts zu hören.
Kenne ich.
Aber eure höre ich neuerdings sehr gern. Habe mich schon ein bisschen durchgearbeitet. Ja, ist ein neues Format, das muss man auch erstmal können. Wann hört man das und so? Aber gut, der Song ist für mich einfach die Story von Freddy, ist fantastisch. Die beschreibt, durch welche Höhen und Tiefen er gegangen ist. Und dieses Lied, wo sein Manager gesagt hat, es geht nie, das ist viel zu lang und wir können dieses Lied nicht aufnehmen. Und danach ist es der absolute Reiser, wo er alles gibt. Und diesen Film, den liebe ich. Den
Ach, der
ich
Film schon, ist so
ich
toll.
Ich habe den dann so
der
oft
Film
gesehen.
Der Film ist so toll.
Fantastisch, ja.
Also es geht um Bohemian Rhapsody.
Ja, genau. Also Film, Freddy, die es jetzt noch nicht rausgehört haben, schämt euch, aber ja.
Und er ist fast schon ganz kaputt und dann kommt er da hoch mit diesem Lied und dieser Song ist so einmalig auch musikalisch. Mhm. Wahnsinn.
Also der Film, der hat mich auch schon ordentlich mitgenommen. Mhm. Auch sehr gut gecastet, fand ich. Ich wusste, Shame on Me, also wirklich fast nichts über Freddie Mercury vorher. Nur woran er gestorben ist und irgendwie so die reißerischen, tragischen Eckpunkte so. Mhm. Aber so seine Herkunft und wie er irgendwie, ja, wie sich diese Band gegründet hat und so, total cool. Also, they don't make them like that anymore, habe ich manchmal das Gefühl. Dass das schon Bandgeschichten sind, die man so nicht mehr erlebt heute.
Das ist, ein gutes Stichwort, weil das, ich würde meinen Song dann switchen nach dem nach dem Satz eben.
Ja, dann mach das doch mal.
Mach du erstmal deinen. Okay, ich muss immer gucken, wie er genau heißt.
Ich versuche jetzt immer irgendwie was auszuwählen, was so ein bisschen zum Thema passt. Ich hatte zwei Optionen. Und ich bin immer noch nicht so ganz entschieden, was ich hier drauf mache. Vielleicht lasse ich die Geli entscheiden. Lieber Shania Twain oder lieber Beyoncé?
Beyoncé.
Okay, dann packe ich Who Run the World Girls auf die Playlist. Weil ich finde, das passt auch. Ich finde schon, also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich Feministin bin. Und ich glaube, wir stimmen dahingehend überein, dass wir schon finden, Frauen sind schon ganz cool. Mhm. Die machen schon coole Sachen. Und ich finde, deswegen kann dieser Song da auch drauf.
Und die ist so echt erfolgreich. Die ist einfach echt erfolgreich.
Ist schon eine krasse Person. Ja. Braucht auch nicht unbedingt Jay-Z zum Erfolg. genau. Ja, gut, dann packe ich den drauf.
Okay.
Und du hast jetzt was gefunden, ja?
Ich bin umgeswitcht nach dem Spruch mit They don't build.
They don't make them like that anymore.
They don't make them like that anymore. Das ist ein Künstler, den hatte ich schon mal draufgesetzt. Cosmo Jarvis. Mhm. Und zwar mit dem Lied They don't build hearts like they used to. Mhm. Und da geht es im Grunde eigentlich auch so ein bisschen um dieses hier irgendwie, also er spricht so ein bisschen über diese Enttäuschung früher, wie da irgendwie doch alles irgendwie ein bisschen anders war. Ein bisschen simpler, ein bisschen direkter und das dann auch irgendwie in so einer zwischenmenschlichen Beziehung. Also es passt auch so ein bisschen mit diesen...
Schön.
So hier
ist es der gleiche, was hat der noch, was ist das andere Lied?
Ich hatte, glaube ich, Gay Pirates bei...
Das ist der,
genau.
Das höre ich noch relativ oft, ja.
Das ist Cosmo Jarvis... Der macht keine Musik mehr irgendwie gefühlt, also es kommt nichts Neues raus, aber das ist so ein, es ist ein sehr, also in seiner Art zu singen und Musik zu machen, sehr sympathischer Brite. Mhm. Und so ein bisschen dreckig, manchmal ein bisschen sehr tiefgründig und
schön. Finde ich gut.
Gay Pirates ist halt absolutes Highlight, die Extended-Version.
Ja, yeah, das ist auch die ich immer...
Und was für ein Musikstyle?
Durchmischt, also hauptsächlich so ein bisschen rockiger. Manchmal irgendwann hat er mal so eine Hip-Hop-Rap-Phase gehabt. Gay Pirates ist, da steht er mit der Mandoline da und macht Musik. Aber es ist halt einfach so, der hat so eine kratzige, dreckige Stimme und das macht das bei den Liedern immer so ganz spannend.
Du bist schon so eine rockige, oder?
Überhaupt nicht.
Nicht?
Überhaupt
echt? Null. Ich hätte dich so ganz vorne gesehen bei so Rockkonzert.
null, gar nicht. Ich bin die totale Techno-Tante.
Was? Oh. Ja. Hätte ich das gewusst, hätte ich irgendwie How Much is the Fish draufgepackt oder so.
Nein, was von Scooter. Und ich bin das aber so konsequent und schon mein ganzes ab 18.
Wirklich?
Ja, total. Ich gehe jedes Jahr auf den Love Family Park hier mit einer Freundin aus Rüsselsheim. Ja, der hier in Rüsselsheim war das geilste ever.
Zweimal hat er das ja schon geschafft.
Zweimal.
Das war auch das ein krasses Erlebnis. Ja, das war auch ein krasses Erlebnis.
Mein Geheimtipp war, ich habe oben auf der Festung gestanden.
Da hat man natürlich viel mitbekommen, oben auf der Festung. Klar, auf jeden Fall. Also ich war von der Zeitung aus da, deswegen war es natürlich cool. Das war krass. Das werde ich nie vergessen.
Und wer mit mir dahin geht, der muss immer in die erste Reihe. Das ist halt leider Pech.
Also das, krass, hätte ich nicht gedacht.
Wusste ja, ich nicht. Ich bin schon völlig musikaffin, aber ich bin jetzt nicht so Rock. Also ich habe mir jetzt nicht so viel Rockkonzerte bei euch angehört. Ich habe mir aber auch zum Beispiel diesen, wenn der Henker
der
kommt,
Henker
dann gibt es
frei mir
in der Schenke.
In der Schenke, genau. In der Schenke. Kleiner Test, ob ich da war, genau. Der Mittelalter-Rap und so, das höre ich mir mal an. Um meinen Horizont zu erweitern, aber ich selber höre also wirklich, wirklich viel Techno,
Dance House. Wir hatten wenig Techno. Und außerhalb bei der Closing Party, da warst du ja, hat Matthias Vogt da gerade aufgelegt? Oder?
Ja, aber auch davor, der war so richtig mein Style. Wer das war, weiß ich nicht mehr.
Das war, glaube ich, jemand vom R1-Kollektiv.
Der war absolut, das war total toll. Das danach war schon wieder mehr mainstreamiger, aber wenn man halt aus der Szene kommt, also ich habe in Stuttgart, habe ich 10 Jahre lang, wo der Techno tot war, habe ich das immer mehr, da waren wir teilweise nur noch 50 Leute in dem Club. Und dann kam gerade das Rauchverbot dazu, dann durfte man dann nicht mehr in den Clubs rauchen und dann wurde der Techno gestorben, der wurde ja aktiv erstmal gestorben. ich war da eh mehr dran. Ich habe 1989, die Vorstufe war Acid, ja, Acid, sagt euch, sagt euch nicht.
Der doch, Acid,
so,
klar.
Ja, aber das war so die Vorstufe und dann war ich 1989 im Januar, da haben meine Eltern mir verboten, ich durfte 4 Jahre lang nicht in den Perkins Park gehen, 4 Wochen lang, weil da hatte ich dann Abi. Und dann durfte ich 4 Wochen lang nicht in die Disco. Und der Perkins Park war ja die Schwester-Disco oder ist zu eurem Dorian Gray hier. Und das Highlight war, wenn man da einmal im Jahr dann nach Frankfurt ist und ins Dorian Gray. Eieiei. Also die 4 Wochen, die waren schlimm in meinem Leben, wo ich da nicht hin durfte. Und dann bin ich aber wieder.
Raver-Geli. Hätte ich hier gar nicht gedacht.
Ich war jetzt erst auf einem hier bei Weingut XY hier draußen Richtung Hochheim und sowas, ne? Rave im Weinberg, das war mega.
Hey, wie 30. geil. Ich glaube, das ist hier Vorsatz fürs nächste Bel Air. Mal ein bisschen mehr Techno.
Im Weinberg von den Winzerfreunden.
Oh, Kooperation!
Nein. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Dazu sind sie ein bisschen aus der Zeit gefallen.
Mini-Rave. Irgendwann kommt der Wandel vielleicht da auch noch mal ein bisschen an. Und die Leute, die da oberhalb wohnen, die kenne ich. Also mit denen lässt sich das vielleicht klären.
Ja. Oh, toll.
Es wäre für nächstes Jahr mal ein spannendes Experiment, mal mit Techno irgendwie was oder ein Rave tatsächlich auch unten auf dem Gelände zu machen.
Ja, ey, lass das mal nicht aus dem Auge.
Also eine Person kommt. Euer
Dauergast, ja. Auf jeden
Fall. Schon mal gut zu wissen. Sehr schön. Oh Mensch, das hat mich jetzt hier sehr, das hat mich sehr happy gemacht, hier dieses Gespräch. Ich bin sehr, sehr, sehr erleichtert. Also hier auch vielleicht durch den Eierlikör. Oh, aber ist,
also, kann das häufiger kommen. Also, das ist so Wink mit dem Zaunfall an unsere Gästinnen. Eierlikör. Kriegt genau, uns immer.
Kann auch verschiedene Sorten sein. Mal einfach nur ausprobieren.
Aber Baileys schmeckt da draußen
auch ganz gut. Super. Habe ich übrigens schon sehr lange nicht mehr getrunken, Baileys.
Ja, ja.
Richtig lang. Wir hatten irgendwann mal Amarula hier.
Ja, das war Dennis.
Ah, richtig.
Ja.
Ja, aber Baileys hatten wir noch nicht.
Baileys noch nicht. Mal gucken. Das ist vielleicht auch mal so ein Anspruch, dass wir irgendwann mal einfach Spätenbecher machen. Weil es ist so, wir haben jetzt, glaube ich.
Meine Mama hat das ja zu Weihnachten gemacht.
Ja.
Meine Mama hat den Podcast gehört mit Thomas Marutschke und hat gedacht, das findet es ein gutes Dessert. Schwedenbecher. Ja,
das war das Weihnachtsessen. Recap.
Ja.
Machen wir uns einfach ein
Schwedenbecher. Dann öffnen wir vielleicht auch mal die Dose Champignons.
Nee. Nee.
Toast. Auf Toast müssen die.
Jetzt,
die Dosen Champignons.
Oh Gott.
Ja, jetzt kippt die Stimmung wieder.
Okay. Wir beenden das jetzt bevor das das jetzt komplett ist. Hast du noch einige letzte Worte an uns oder bist du auch beseelt?
Ach, ich bin beseelt. Ich bin
sehr
beseelt.
Schön.
Ich habe ja 100%, dass wir so viel reden können.
Ach, das ist,
also ich wusste, dass du so viel reden kannst, auf jeden Fall. Ich hätte ja 100% damit gerecht, dass du Wein mitbringst, aber das finde ich auch hier sehr das okay. Wir müssen den Albrecht mal einladen, glaube ich.
Ja. Oh Gott. Dann
Dann, ja. der muss einen Rüsselsheimer Riesling mitbringen.
Dann machen wir, glaube ich, komplette Weinverkostung, oder?
Ja, so Erwartungen erfüllen ist immer ganz blöd. Beziehungen scheitern daran, dass Erwartungen...
Aber so ein bisschen so Visionen, Utopien finde ich manchmal ganz gut. Ja. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würden wir einen Steilzeit-Hausbesuch machen. Das machen wir manchmal, dass wir die Kameras mitnehmen und irgendwo anders hingehen. Und dann könnten wir in diesen geheimen Weinvorratskeller in der Festung gehen und da mit Albrecht so einen Mini-Podcast ausnehmen. Ich glaube, anderthalb Stunden, der kann bestimmt so viel erzählen, aber in diesem Weinkeller weiß ich nicht, ob man so lange aufhält. Naja, das konzentrieren wir irgendwann.
Schreiben wir mal auf die Liste, und um hier so ein bisschen einzuschleimen. Also Erwartungen, also das größte Geschenk ist immer, dass die Leute zu uns kommen. Alles, genau. Alles ist nur
alles noch ein bisschen Topping. Alles andere ergibt sich dann so, wenn die sich freuen, hier zu sein.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Ich drücke nochmal das Outro, bevor ich hier vor Schmeichelei und Charme.
War ein großes Fest. Ich hoffe, also ich glaube, du bist auch mit wenig Erwartungen oder mit auch unvoreingenommen hierher gekommen, gell?
Genau, ich könnte nur so viel erzählen.
Also
es kommt irgendwann kommt Part 2, dann laden wir alle Leute nochmal.
Wir setzen dann da an, wo wir aufgehört haben.
Wie schön.
Dann kannst du den Baileys mitbringen. Bei
euch. Ja, da kommt der Baileys in den Waffelbecher. Weil die Marke von dem Waffelbecher hat schon gewechselt. Es gibt nicht mehr die klassische, von die typische Eissorte von damals.
Ach, stimmt.
Weißt
aber
du?
War auch okay. Ich weiß,
Die sind dann nicht mehr.
Aber das hat fast geschmeckt wie bei Oma.
Das ist, genau.
Finde ich
selbes Feeling. Aber die sind ein bisschen wackelig. Die haben unten noch so ein bisschen.
Ja, macht nichts.
Vom Waffeleisen.
Die haben Keks.
So, mir bleibt nur noch zu sagen: Steilzeit, Rüsselsheimer Podcast ist eine Produktion von Sturmfrei e.V. und wird gefördert durch die Sparkassenstiftung Groß-Gerau, die Förderreihe Kulturmut und die Stadt Rüsselsheim am Main.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis in zwei Wochen.
Tschüss.